Hallo, liebe Leute da draußen. Ich begrüße euch zur neuesten Episode vom Speckcast, Ausgabe 78. Soweit haben wir es schon geschafft. Und auch heute gibt es wieder ein paar Eindrücke zu neuen Titeln, die erschienen sind, alten Titeln, die irgendwann einmal erschienen sind, News, die passiert sind in der Spielelandschaft. Ich habe sogar ein gewisses Thema mitgebracht und auch eure Fragen zu allem Möglichen zu beantworten. Und natürlich abschließend auch wieder ein paar Danksagungen an die großartigen Unterstützer, Unterstützerinnen da draußen. An der Stelle auch einmal vielen Dank an alle Leute, die in der letzten Zeit neu dazugekommen sind, gerade auch solche, die ein preislich reduziertes Jahresabo abgeschlossen haben. Dazu vielen Dank noch einmal. Also für die Leute, die es nicht mitbekommen hatten, ich hatte zu meinem Geburtstag letzten Monat, hatte ich kurzzeitig für so knappen Tag die Jahrespreise reduziert, da ein kurzes Angebot gemacht und hatte jetzt mal nachgeschaut. Da sind tatsächlich ein paar Leute hinzugekommen, deswegen vielen, vielen Dank. Ihr macht das alle zusammen hier wesentlich einfacher, für mich dann eben auch wesentlich weniger Panik, die da aufkommt, was das Finanzielle betrifft. Auch an der Stelle noch einmal vielen Dank an alle Leute, die sich so zahlreich beteiligen bei den Ko-fi Commissions, also auch da, falls ihr es nicht wisst, über Ko-fi kann man mich direkt über Commissions unterstützen. Also das heißt, falls ihr ein bestimmtes Video zu einem Thema oder Spiel haben wollt, dann könnt ihr das bei mir in Auftrag geben, dafür bezahlen. Oder wenn ihr wollt, dass ich ein bestimmtes Spiel spiele oder mir irgendein Video im Stream angucke, auch das ist möglich. Das hat natürlich gewisse Grenzen, aber das könnt ihr alles eben auch auf der Ko-fi-Seite nachlesen. Und da gab es von einem sehr guten Freund und Podcast-Partner, wo man dann natürlich auch sich bei der Commission hinterfragen muss am Ende wieder, ob es noch ein guter Freund ist, wenn man mich dazu zwingt, 12 Stunden League of Legends zu spielen. Dafür zwar auch bezahlen, ne, dass man so, okay, das hilft mir auf jeden Fall für den kommenden Monat meine finanziellen Sorgen zu reduzieren. Allerdings muss ich mich jetzt darum kümmern, 12 Stunden League of Legends zu streamen. Was auch noch kommen wird, ist ein Stream zu sowohl Zenless Zone Zero als auch Honkai Impact Third oder so, wie das irgendwie heißt. Ich dachte, es wäre das Honkai Star Rail, aber da gibt es irgendwie Unterschiede. Weiß ich nicht, muss ich mich noch drin einarbeiten. Ich hatte ja vor kurzem auch, deswegen hatte ich ja hier im Podcast zuletzt davon berichtet, Uma Musume gestreamt. Also es ist auch eine Möglichkeit, sich jetzt nicht nur Sachen zu wünschen, wo man sagt, hey, das wäre cool, sondern auch, das wäre lustig. Björn, ich gebe Geld dafür, dass du dich quälst, dass du dich zum Affen machst. Und das ist auch zumindest in der momentanen Situation für mich dann auch noch erträglich, wo ich sage, ja, das mache ich gerne. Ich bin momentan gern euer Affe, der einfach nur so ein bisschen mit dem Dreirad rumfährt und irgendwie klatscht. Das ist kein Problem. Solange ich dafür meine Miete und mein Essen zahlen kann, ist das in Ordnung, würde ich mal sagen. Und das wäre es auch an der Stelle für das Intro gewesen. Wir gehen einmal kurz über die Inhalte, die vergangenen Tage erschienen sind seit der letzten Ausgabe. Das ist tatsächlich ein wenig mehr gewesen, weil ich noch dabei bin, alles Mögliche vor der Gamescom abzuarbeiten, was ich noch gespielt habe, was noch offen ist an Themen, dass ich da auch die Videos produziere für verschiedene Plattformen. Und gerade auf dem Zweitkanal ist da noch einiges erschienen. Nämlich eine Review zu Death Stranding 2 ist rausgekommen. Ich habe auch nochmal natürlich über die besten Spiele gesprochen, die ich im Juli gespielt habe, aber auch die neuen Spiele im August vorgestellt. Ich habe das Kampfsystem von Silent Hill F besprochen. Da gab es ja nochmal Previews. Leute konnten das 4-5 Stunden bei Konami anspielen und es wurde auch Footage zur Verfügung gestellt, basierend auf dem, was gesagt wurde in diesen Previews oder geschrieben wurde und eben auch das Gameplay, was ich mir angesehen habe, habe ich da einmal drüber gesprochen und auch noch eine Review zu Dead Take abgeliefert, wo ich explizit am Anfang auch nochmal gesondert auf die Jumpscares eingegangen bin und wie ich mir persönlich als jemand, der davon deutlich stark betroffen ist und dem Spiele dadurch auch, ja, regelrecht versaut werden, dass man so die Appellierung das auch als eine Form von Accessibility-Option betrachtet. Ne, ich will jetzt nicht nicht den Leuten vorschreiben, dass sie Jumpscares aus ihren Spielen entfernen, obwohl ich das in den meisten Fällen auch für ziemlich faul halte, in Spielen, bei denen es jetzt nicht als essentieller Bestandteil wirkt, der, sagen wir mal, Core Loop des Spiels, aber auch da es Möglichkeiten gibt, das Ganze etwas angenehmer zu gestalten oder beziehungsweise für Leute, die zwar eine gewisse Form davon wollen oder akzeptieren, aber es dann trotzdem Anpassungsmöglichkeiten gibt. Ne? Darum geht es da auch am Anfang ein wenig in dem Video. Auf Patreon ist gerade erst eine neue Folge von 10 Jahre Dümmer erschienen, mittlerweile die dritte in diesem Format. Auch da nochmal kurz zur Erklärung. Ich schaue mir dort 10 Jahre alte Videos von mir an auf dem Hauptkanal und da sind wir jetzt mittlerweile bei der Review zur ersten Episode von Life is Strange. Gehe auch da nochmal sehr stark auf die damalige Zeit ein, was es so die Hintergründe dazu waren, warum ich mich für dieses Video entschieden habe, aber auch eine sehr ernste, starke Kritik mit meinen alten Inhalten, ne? Also Dinge, die ich heutzutage nicht mehr so machen würde, Dinge, die ich anders machen würde, aber auch Dinge, wo ich sage, ja, das war ehrlich gesagt ganz gut oder Sachen, wo ich merke, oh, da war eine gewisse Idee, aber die Umsetzung davon ist nicht sonderlich gut gewesen und hier sind die Fehler und hier sind vielleicht auch die Sachen, die ich da heutzutage anders machen würde. Ne? Also es ist sowohl Behind the Scenes als auch Björn-Lore, als auch wie würde ich Dinge heutzutage vielleicht anders machen, wie könnte man sie besser umsetzen. Also tatsächlich etwas, wo man auch noch was Lehrreiches mitnehmen kann. Ich weiß es nicht. Es ist so zumindest der komplette Versuch dieses Formats. Und natürlich auch Ink Ribbon Radio, mein Horrorspiel-Podcast. Da ist wieder eine neue Ausgabe erschienen, ebenfalls zu Dead Take, wo wir eine Crossover-Episode erneut gemacht haben mit Insert Moin. Also das heißt, die Episode erscheint sowohl bei uns im Feed als auch bei Insert Moin. Und bei uns war natürlich ich und Benny dabei. Und vom Insert Moin-Team waren es Micha, der an sich ja schon so ein bisschen Ehrenmitglied bei Ink Ribbon Radio ist. Also wir könnten Micha und Sina und Andi eigentlich alle zusammen als so Ehrenmitglieder auserwählen bei unserem Podcast. Aber was ich sehr cool fand, ebenfalls noch dabei, war auch Sebastian von Insert Moin. Das freut mich immer, wenn ich mit dem sprechen kann. Hat er mich eigentlich auch so darauf gefreut, ihn vielleicht mal endlich in Persona treffen zu können, dieses Jahr auf der Gamescom, weil ich auch da bin. Aber dann ist es ja genau das Jahr, wo Game 2 auseinanderbrechen musste und er jetzt nicht mehr in Köln vor Ort sein wird. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem nochmal froh, mit ihm da im Podcast ein bisschen auch über eine Sache wie Dead Take reden zu können. Und wir haben eine Speicherstandfolge rausgebracht. Das ist bei Ink Ribbon unsere, ja, seht es so ein bisschen wie dieses Weltherrschaftsformat bei The Pod. Ist, glaube ich, so der beste Vergleich. Es ist nochmal ein Update, was wir gerade so machen, was wir gerade so vorhaben. Und in dem Fall betrifft es dann auch explizit die Gamescom. Das will ich hier auch noch einmal kurz hervorheben. Ich werde bei der Gamescom zwar, bin ich die ganze Woche da, also wir fahren nächsten Sonntag hin, holen dann unser Airbnb ab und am dem Samstag darauf fahren wir dann wieder weg. Also wir werden an den Besuchertagen auch nicht da sein, weil Fachbesuchertage, die sind nur von Mittwoch bis Freitag und die Tage davor ist die DevCon, wo ich mich schon sehr darauf freue, die Vorträge zu sehen. Es wird sogar einen Vortrag von Bloober geben zu Silent Hill 2 Remake und ich glaube, es bezieht sich in dem Fall explizit auf das Labyrinth-Chapter und da bin ich sehr gespannt und werde mich auch zurückhalten mit irgendwelchen fiesen Fragen. Ich freue mich wirklich, diesen Vortrag zu sehen und dann die Erklärungen aus der Perspektive der Entwickler selber dafür zu bekommen, weil ich finde, das ist dann auch eine gute Möglichkeit, vielleicht zu erfahren, warum sie die Level allgemein erweitert haben, so viel größer gemacht haben. Das wäre vielleicht auch im Anschluss eine ganz interessante Frage zu stellen, das dann als Erklärung von denen mal selber eben zu hören. Da sind wir auf jeden Fall vor Ort, aber in der Speicherstand-Episode klären wir auch, dass wir bei der Opening Night Live, die am Dienstag stattfindet, da wird es wieder ein Fantreffen von Insert Moin, von Hooked, aber dieses Mal eben auch ganz offiziell von Ink Ribbon Radio geben in der Lost Levels Bar, wo es dann so ein Public Viewing Event gibt. Letztes Jahr hatte das Manu schon organisiert von Insert Moin und das auch offiziell mit Hooked zusammen gemacht. Robin war ja auch vor Ort und dieses Jahr wird das ebenfalls wieder so ablaufen. Ich war ja auch letztes Jahr mit Benny da und das war ganz cool, auch da mit ein paar Leuten im Vorfeld so zu sprechen, auch ein paar Leute aus der Industrie da zu sehen und ja, dann eben auch noch die Opening Night Live zu schauen, zu betrachten. Ich hoffe, der Teil wird dieses Jahr ein bisschen interessanter, aber müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich werde da auch wieder vor Ort sein. Das heißt, falls ihr mir irgendwelche wüsten Beschimpfungen an den Kopf werfen wollt, das ist eure beste Möglichkeit dafür. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch einfach anlabern. Ich werde wie immer sehr zurückhaltend reagieren, vielleicht mich in irgendeine Ecke verkrümeln. Das müssen wir mal schauen. Aber ich wollte nur sagen, dass ich auch da sein werde. Das ist auf jeden Fall ein fester Ort, wo man mich antreffen kann. Ansonsten kann ich da nichts garantieren, weil wir halt auch einfach Quatsch zu tun haben. Ne? Falls man mich irgendwie sieht und erkennen sollte, dann kann man gerne Hallo sagen. Ich würde nur erneut darum bitten, keine Fotos oder so anzufragen, weil das mir persönlich halt immer so ein bisschen unangenehm ist. Aber zum Anlabern oder so ist das vollkommen okay. Falls Leute aus irgendeinem Grund Sachen unterzeichnet haben wollen, warum sollte man von mir das irgendwie haben? Ich habe auch keine richtige Unterschrift. Ich habe eine grauenhafte Unterschrift und Handschrift oder so. Deswegen, aber falls ihr das unbedingt wollt, das ist auf jeden Fall eine Sache, der ich nachkommen kann. Ansonsten, sollte, glaube ich, da geklärt sein. Was die heutige Episode betrifft bei den neuen Spielen, ich werde einmal kurz über Mafia The Old Country und Is This Sea Taken sprechen. Bei den alten Spielen, für alle Leute, die im Supporter-Bereich sind, entweder auf Steady oder auf Patreon, werde ich zwei GBA-Spiele besprechen, die ich ein wenig gespielt habe, und zwar die GBA-Version von Baldur's Gate Dark Alliance, die existiert, und Ace Combat Advance, was vielleicht eines der schlechtesten GBA-Spiele ist, die ich jemals in meinem Leben konsumiert habe, aber dazu dann im Supporter-Bereich mehr. Bei den News möchte ich mich zunächst einmal erneut über Limited Run Games beschweren, weil die wieder Scheiße gebaut haben. Digital Foundry ist endlich privat, hat sich gelöst von IGN, beziehungsweise freigekauft. Xbox cancelt Contraband, das Spiel der Just Cause-Macher von Avalanche auf jeden Fall irgendwas. Sony shiften ihren Fokus von Hardware zu Community- und Engagement-Plattformen. Bethel Games entlässt einen Großteil der Arbeiterschaft und eine Far Cry-Serie scheint wohl in Entwicklung zu sein. Beim Thema möchte ich heute so ein wenig über die Erwartungshaltung zur Gamescom sprechen dieses Jahr und abschließend gibt es wie immer eure Fragen, die ich zu beantworten habe, mit der darauffolgenden Nennung der ganz besonderen Supporter. Und dann würde ich sagen, legen wir los, beginnen wir mit Mafia, das alte Land. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, dass ich mich bei Mafia The Old Country vor allem darauf gefreut habe, dass es mal wieder eine lineare Handlung ist, die zwar in einem Open-World-Setting präsentiert wird, aber dort nicht versucht, haufenweise Nebenmissionen hinzuklatschen und dann da irgendwelche Freiheiten vorzugaukeln, die es gar nicht gibt, sondern das Ganze wirklich nur nutzt für die Atmosphäre, für das Setting und dann auch die Möglichkeit, dort verschiedene Missionen zu platzieren und du folgst einer vorgegebenen Narrative und mehr nicht. Dass ich sowas überhaupt noch hervorheben muss, dass ich so etwas überhaupt noch besonders anfühlt, finde ich ein relatives Armutszeugnis der aktuellen Spielelandschaft, zumindest in diesem Double-AAA-Bereich. Und weil es ist ja auch jetzt nicht so, als ob das die besten Sachen aller Zeiten gewesen wären. Ne? Also ich weiß, dass super viele Leute das originale Mafia auf dem PC sehr hochhalten. Das habe ich nie gespielt, will ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich habe Mafia 2 immer sehr wertgeschätzt auf der Xbox 360, würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es eines der besten Spiele der Generation war oder dass jetzt diese Form der Linearität, die wir damals in der Generation hatten, jetzt die besten Spiele allgemein hervorgebracht hat. Ne? Aber es war der Standard eher. Es war so dieses normale, hey, ich hole mir da irgendein Spiel, das hat eine Singleplayer-Kampagne und die geht 8 bis 10 Stunden und dann war es das. Und da waren zwar auch schon, wir hatten unsere Open-World-Titel gehabt, aber selbst die haben jetzt nicht versucht, so expansiv zu sein, so diese größten Welten überhaupt. Ne? Du hattest dann zwischendurch mal ein Just Cause 2, die es recht übertrieben haben. Und bei denen war das dann auch so ein bisschen der Selling Point. Oder ein Fuel, was ja sogar damals einen Guinness-Buch-Eintrag bekommen hat für eben diese größte Karte, die jetzt nicht prozedural generiert wird. Und dann ist ja alles immer viel größer geworden und alles hat sich nur noch an dieser Ubisoft-Formel gefühlt orientiert. Und da ist es dann gerade nach Mafia 3, was ja auch versucht hat, oh, wie können wir da mehr Content rausbringen, wie können wir die Spielzeit länger machen innerhalb dieser einen Stadt. Ja, du gehst jetzt von Lager zu Lager und übernimmst das mit sehr reduzierten, leichten Mechaniken. Alles war immer genau das Gleiche. Und obwohl Mafia 3 auch eine relativ interessante Handlung hatte oder zumindest eben auch ein Setting und einen Protagonisten, ist das durch diese Struktur und die Tatsache, dass du so viel von diesem Quatsch machen musstest, wurde das eben komplett verwässert. Und alleine deswegen habe ich auch momentan deutlich mehr Spaß an Mafia The Old Country, weil es nicht versucht, mir in irgendeiner Form diese anderen Dinge vorzugaukeln oder in irgendeiner Form versucht, da jetzt großartig mehr zu machen, als es ist. Weil von dem, was ich bisher gespielt habe, und ich bin jetzt so 3-4 Stunden in der Kampagne drin, kommt es darauf hinaus, was ich am Anfang erwartet habe. Ne? So ein 6-7 von 10 Spiel, was jetzt nicht großartig ist in seinen Mechaniken, in seinem Level-Design, aber wo ich dieser doch sehr simplen Narrative wieder folgen kann. Ne? Das ist jetzt auch kein Spiel, wo ich sage, oh mein Gott, das muss man sofort jetzt holen, das muss man sofort irgendwie bingen. Ich glaube, das ist auch in gewissen Fällen eine Art Nostalgie oder eine Art Wunsch nach solchen Spielen, wie ich sie damals in dieser Ära bekommen habe. Ich glaube, da spielt sehr viel mit rein und der Spaß, den ich dabei habe, weil ja, die Mechaniken von dem Titel sind immer noch sehr reduziert, sind immer noch sehr banal und das war ja auch in einem Mafia 2 der Fall, auch da das Fahren der Autos, die Stealth-Elemente, das Third-Person-Shooting, das war alles super bare-bones, funktional, aber auch nicht mehr. Und das, was es dann zu einem interessanteren Spiel gemacht hat, war auch die Struktur, die es sich da erlaubt hat, dass du immer wieder in deinem Apartment aufwachst und dann rausgehst und jetzt machst du mal das, jetzt machst du mal das und du siehst dieses langsame nach oben steigen in den Rängen und zu eben einem jetzt nicht wirklich Mafia-Boss, aber trotzdem da deutlich eben hochkommen, wie es eben auch in so vielen Filmen der Fall war. Und das war sehr gut präsentiert und auch so weit gehe ich da bei Mafia The Old Country mit. Man versucht dieses Mal ein bisschen anderes was zu machen, dass du jetzt einen Charakter spielst, Protagonisten Enzo, der in einer Schwefelmine anfängt zu arbeiten und dann eben auch Träume hat, sich mit einem Kollegen da Geld beiseite zu legen und irgendwo zu finden oder ich weiß gar nicht, die haben am Anfang so eine Büchse, wo ich jetzt auch nicht mehr zu 100% weiß, wie die da irgendwie dran gekommen sind, woher die davon wissen, aber es ist eben so der Traum, irgendwo anders hin. Ne? Gerade von seinem Kollegen Gaetano, der möchte nach Amerika, der hatte auch immer so eine Karte, Postkarte, die er sich wohl immer von Enzo vorlesen lässt, weil nur er lesen kann. Und das ist ein an sich ne, auch sehr standardisierter Aufbau, sehr banaler, aber trotzdem etwas, wo ich sage, gut umgesetzt in dieser Form, ne, dass du das dann nachvollziehen kannst, verstehst. Ich gehe zwar davon aus, jetzt schon, dass es dann versucht, die Bezüge aufzubauen zum ersten Mafia, was ich wie gesagt noch nicht gespielt habe, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass dann am Ende Enzo irgendwie dann, oh, ich mache dann diesen Traum von Gaetano und gehe dann in die USA und da fügt sich das irgendwie mit dem ersten Teil zusammen. Ich weiß es noch nicht, aber was dann passiert, ist, dass man in dieser Schwefelmine eben von dem Besitzer dazu getrieben wird, härter und härter zu arbeiten, in einer Situation, die relativ gefährlich ist und eben auch die Mine droht, nicht nur einzustürzen, sondern eben durch die ganzen Gase, die sich da sammeln, dann in irgendeiner Form zu explodieren. Das kommt dann auch zu dem Moment, dass dann der Kollege Gaetano eben stirbt. Also ist jetzt, das passiert innerhalb der ersten halben Stunde, ist so das typische Story-Setup, würde ich jetzt nicht als großartigen Spoiler oder so betrachten, und sorgt dafür, dass dann Enzo eben auch genug hat, sich gegen den Vorgesetzten da aufstellt, ihn in einem Messerkampf stellt und dann letztendlich flieht. Und dort, wo er hinflieht, das gehört dann einem Mafia-Boss. Und anstatt von diesem Mafia-Boss dann dafür belangt zu werden, weil der eben auch diesen Minenbesitzer und die ganze Sippe davon irgendwie ebenfalls nicht abkann, sagt er dann, okay, du bist irgendwie auch der Feind von denen, ich sehe was in dir, keine Ahnung, kann auch Zufall sein, kann nachher sein, dass da irgendwas rauskommt, vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter steckt, weiß ich nicht, aber dadurch wirst du dann in diesen Betrieb mit aufgenommen. Du kriegst dann so einen schäbigen Raum, in dem du erstmal schlafen kannst und machst dann auch so Standardaufgaben von, ja, hier, wir haben auch, wir bauen eben unseren eigenen Wein an. Das heißt, helf da mal mit, trag mal so ein bisschen Flaschen. Du lernst das dann kennen und hast dieses erstmalige Gefühl von, ja, ich werde immer noch, also meine Lebenssituation ist jetzt nicht die beste. Ich habe hier so einen Abstellraum, in dem ich irgendwo wohne und auf Stroh schlafen muss. Aber auch in dem Arbeitslager, wo ich vorher war, musste ich auf Stroh schlafen. Und hier sind die Leute zumindest nett zu mir und geben mir so einen gewissen Purpose, ne? Und dann hast du wieder diese Form von Charaktere, die dich da reinholen. Und du wirst dann auf die ersten Aufträge mitgeschickt. Und so entwickelt sich das, dass du dann auch mal kleine Fahrmissionen hast, kleine Stealth-Missionen hast, kleine Missionen mit Shooting-Passagen und zwischendurch dann eben immer die Handlung, bei der es jetzt schon zu erkennen ist, okay, du machst wieder das Gleiche durch. Du arbeitest dich dann Stück für Stück durch. Du hast auch so eine Love Interest in dem Ganzen, in dieser Familie, was ebenfalls ein ziemlicher Standard ist. Und man kann auch schon ganz gut sehen, worauf es hinausläuft. Aber ich muss trotzdem sagen, dass die Handlung, wie sie präsentiert ist, wie sie erzählt wird und für mich zumindest auch, ich habe das dann Ganze mit der sizilianischen Synchronisation gespielt, ich habe da keine Ahnung von, ich kann es nicht bewerten, in welcher Form das jetzt sich gut anhört, also gut im Sinne von, wie die Sprecher eben dann auch die Sprache, den jeweiligen Dialekt damit rüberbringen, wie authentisch sich das Ganze anfühlt, da habe ich keine Ahnung von, aber von dem reinen Voice-Performance her bin ich damit sehr zufrieden und es passt dann eben auch in die Atmosphäre rein. Und das ist auch so das Highlight dieser ganze Ort, also dieser ganze Teil der Insel, auf der man da unterwegs ist und wie sich das dann eben auch im Verlauf des Tages immer anfühlt. Und es hat wirklich diesen Urlaubsflair und dann noch zusammen mit so frühen Autos des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, es spielt so 1910, glaube ich noch, bin ich da irgendwo. Also ganz Anfang noch des 20. Jahrhunderts. Und mit dieser Technik dann auch da auf Sizilien eben rumzugurken oder rumzureiten oder sich da irgendwo durch gewisse ältere Gebiete durchzuschießen, das hat schon etwas. Das hat diesen Flair, den das Spiel mit rüberbringt. Und ich glaube, da muss man sich auch ganz bewusst sein, ob man das haben möchte und ob man damit klarkommt, sehr standardisierte Mechaniken zu erleben, wo das nur durch die Abwechslung und eben dann immer wieder den Fokus auf die Story. Wenn du unbedingt ein mechanisch interessantes, tiefgängiges Spiel oder so brauchst, dann ist das definitiv nichts für einen. Ich will jetzt auch deswegen die Kritikpunkte daran nicht irgendwie wegreden, ne? Deswegen ist es kein 9 oder 10 von 10 Spiel, was ich bisher gesehen habe, sondern ja, ich glaube, ich wäre so momentan auf einem Stand von einer 6 von 10, aber einer, wo ich dann eben auch weiß, was ich da bekomme und das ist das auch ist und teilweise auch eine Sache ist, die ich dann gerne mehr als so eine Art Comfort Food dann auch konsumiere. Ne? Genauso wie man teilweise so weiß, ja, das, was ich jetzt gerade gucke, das wird wahrscheinlich eher so ein 5, 6 von 10 Film sein, aber manchmal ist es das irgendwie auch, was man braucht. Ich würde jetzt keine 40, 50 Stunden davon konsumieren, das dann eher weniger und von dem, was ich gehört habe, wie das Spiel dann so in die Richtung von 13, 14, 15 Stunden gehen soll, das ist mir persönlich dann schon zu lang. Da muss ich mal gucken, wie es sich anfühlt, nachdem ich mit dem ganzen Ding durch bin. Ich fände es da besser, wenn es sich auf so die 8 bis 10 irgendwo einpendeln würde. Auch schon der Anfang, diese Intro-Sequenz. Ihr könnt euch da gerne, sollte jetzt auch, glaube ich, morgen oder so wahrscheinlich rauskommen, meinen Ersteindruck zu dem Spiel, wo ich diese erste Stunde, anderthalb Stunden spiele. Und das braucht ein bisschen zu lang, ne? Die Zeit, die du in der Mine verbringst und da rumläufst und da rausläufst und so Billo-Schleichpassagen machst und dann wegrennst und oder wegreitest und dann Leute auch nochmal zu Tode stealthst, das ist etwas zu lang. Also das könntest du in kürzerer Zeit unterbringen. Da muss ich sagen, zum Beispiel im Vergleich, Mafia 2 ist da deutlich besser, weil es sofort, du bist hier im Zweiten Weltkrieg und schießt erstmal direkt auf die ganzen Leute drauf und es wird halt rumgeballert und du hast diese kurze Medal of Honor-Sequenz-Mission und danach bist du sofort, ja, zack, wir sind jetzt hier in Amerika und da ist deine Wohnung und hier fängst du jetzt erstmal schon an, da irgendwie rumzuarbeiten oder so. Das hat ein wesentlich höheres Tempo, dich in diese Situation reinzubringen. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, dass hier Mafia The Old Country sich vielleicht ein bisschen zu viel Zeit lässt und dadurch auch Enzo als Charakter bisher noch nicht so sehr durchscheint, weil das muss ich auch sagen, dass ich weiß den Namen leider nicht mehr vom Hauptcharakter in Mafia 2, aber er hatte eine deutlich stärkere Ausprägung in seiner Persönlichkeit. So klar, es war auch der typische Charakter eines solchen Mafia-Films, aber man hatte mehr von ihm selber mitbekommen und hier ist es so, dass Enzo am Anfang sehr plain ist, sehr standardisiert und mehr so diesen typischen Handlanger einnimmt und alles um ihn rum die interessanteren Figuren sind. Selbst am Anfang, so dass ein Gaetano ist der seine Wünsche und seine Ziele hat und ist dadurch die interessantere Figur im Gegensatz zu Enzo und auch jetzt, wenn du in dem Anwesen umhereiferst und dann da, oh, du hast deinen komischen Don, der hat ein bisschen mehr Persönlichkeit, du hast seinen Sohn, der wird stärker definiert, auch deine Love Interest kommt so ein bisschen besser durch als Enzo selber. Das heißt, da hoffe ich, dass sich das Ganze nochmal so ein bisschen steigert im Verlauf des Spiels, aber bisher ist fein, würde ich mal sagen. So, ich habe das bekommen, mit dem ich gerechnet habe. Wäre natürlich besser gewesen, wenn es mich darüber hinaus etwas mehr überrascht hätte, aber es ist okay. Ich glaube, das ist die beste Bezeichnung, die ich da momentan geben kann. Jetzt zu etwas ganz anderem. Ist This Seat Taken ein Spiel, Puzzlespiel, was jetzt gerade für, ich glaube, PC und für Switch veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, ob das noch woanders erhältlich ist gerade. Das wurde schon vor einiger Zeit angekündigt, fand ich, sah auch ganz cool aus und wurde jetzt aber geshadowdropped bei der letzten Indie Direct, also der letzten Switch Indie Direct. Und ich hatte auch dann auf einmal ich glaube, ich hatte irgendwann mal das Interesse für dieses Spiel angemeldet beim Publisher und hatte jetzt auch direkt einen Code dann für diesen Shadowdrop in meiner Abo-Box. Und hab das, also Abo-Box in meinem Mail-Postfach. Und hab jetzt auch ein bisschen, so die erste Stunde, würde ich mal sagen, davon gespielt und finde das auch ziemlich cool. Also, das in der Sinne von Puzzle-Spiel, ne, und das ist so, hey, ist der Platz hier noch frei? Das, was man macht, ist, man bekommt eine Reihe von Charakteren präsentiert, die dargestellt werden durch so ganz einfache geometrische Formen, ne? Der eine Charakter ist ein Kreis, ist ein Sechseck, Dreieck oder sowas. Und die haben bestimmte Vorlieben oder auch Sachen, die sie nicht haben wollen. Also an sich, jeder einzelne Charakter bringt seine Regel mit, dass du zum Beispiel einen Bus präsentiert bekommst und dann sind da, du hast dann Stehplätze, du hast Sitzplätze, du hast dann welche, die sind halt Fensterplätze oder Gangplätze oder sind irgendwie so nebeneinander. Und dann kommt der Charakter und sagt, ich möchte gerne am Fenster sitzen. Und dann hast du den nächsten und sagt, ich möchte gerne am Gang sitzen, aber ich möchte auch mit jemandem reden. Und dann braucht er auch jemanden, der ebenfalls reden möchte. Aber dann will der Charakter vielleicht noch, dass er neben seinem Familienmitglied sitzt, was dann aber wiederum ebenfalls am Fenster sitzen möchte und nicht neben einer Person, die streng riecht. Und dann hast du Leute, die sich nicht gewaschen haben und die dann einen gewissen Radius um sich herum dann zustänkern oder Leute, die zu viel Parfum getragen haben und dann gibt's Leute, die das nicht haben wollen. Du hast dann verschiedene Konstellationen, also immer so einen anderen Kontext dafür. Ich hatte ja gerade gesagt, ein Bus, aber es kann beispielsweise auch ein Kino sein, was das aus drei Reihen besteht und dann sagen die Leute, ich kann nicht so gut sehen, ich möchte lieber weiter vorne sitzen. Du hast Leute, ich möchte im mittleren Gang sitzen, du hast dann Leute, die einen Hut unbedingt tragen müssen und keiner will dann hinter diesen Hutleuten sitzen, weil sie dann eben eben nichts mehr sehen können. Und so kommen immer weiter neue und neue und neue Regeln hinzu. Und die Level sind bisher so aufgebaut, dass du am Anfang immer eine relativ geringe Anzahl von Leuten hast, damit es einfach ist und noch eine große Möglichkeit an validen Lösungen gibt. Und nach kommen immer mehr Leute hinzu oder werden ausgetauscht. Und dadurch wird es dann schwerer und schwerer und schwerer, beziehungsweise die möglichen Lösungsansätze werden immer geringer. Und du musst dann gucken, so was vorher geklappt hat. Ah, jetzt habe ich hier diese Lösung gefunden und jetzt kommen Leute hinzu. Und dann reicht es manchmal nicht, die einfach nur auch noch dazu zu packen, sondern du musst dann komplett neu umwürfeln und dir dann sehr viel im Kopf behalten. Und das Spiel schafft das auch visuell sehr gut zu präsentieren. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, ich möchte unbedingt neben meiner Familie sitzen, dann wird sofort ploppt ein Pfeil auf diesen ganzen Figuren auf, die zu dieser Familie zugehören. Genauso wenn man sagt, hey, ich möchte nicht neben dem und dem sitzen, dann wird auch sofort ein Kreuz über dieser Person angezeigt. Und wenn du alle Leute platziert hast, dann wird dir rechts unten auch angezeigt, sind alle zufrieden? Und wenn nicht, dann kannst du da draufklicken und siehst dann sofort, wer unzufrieden ist. Das wird zwar auch durch ihre Mimik gezeigt, aber gerade wenn du später so 20 Leute da sitzen hast auf einem Feld, dann ist es wesentlich angenehmer, kurz auf dieses Symbol zu klicken und dann wird es nochmal dir schnell markiert. Also die Lesbarkeit von dem ganzen Spiel, die ist wirklich super. Ich mag auch den Stil und wenn du mit dem Mauscursor, das ist dann so ein so ein kleiner Cartoon-Finger, also eine kleine Cartoon-Hand. Und wenn du dann klickst, dann bewegt sich das auch, ist animiert. Wenn du über Sachen drüber fährst, dann sind die auch so leicht animiert. Du kannst manchmal auch mit Dingen interagieren in der Umwelt. Und innerhalb dieser Settings hast du auch tatsächlich so jetzt nicht ausgiebig geschriebene Figuren, aber so kleine Mini-Storylines, die sich da durchziehen und die das Ganze noch einmal zusätzlich kontextualisieren. Und das finde ich auch wirklich super. Du hast dann von dem, was ich sehen kann, bisher 5 Welten. Die haben dann jeweils 5 Level, die in Unterkategorien eingeteilt sind, ne? Wie ich das gerade geschrieben habe, in dem Kino beispielsweise. Das besteht dann aus, das ist einer von diesen 5 Leveln in einer der 5 Welten, aber das Kino, der Kino-Level besteht dann aus 4 Stages, wo dann hier sind erstmal 4 Leute, die kommen, um das Konzept einzuführen, dann kommen nochmal 6 hinzu, dann werden welche ausgetauscht, oh, jetzt kommt das mit den Hüten dazu oder jetzt sind bestimmte Stühle dreckig geworden, weil mehrere Filmvorführungen liefen. Und manche haben den Stuhl dreckig hinterlassen und dann hast du Leute, die eben nicht auf diesen Stühlen sitzen wollen. Und das ist so ein Level in diesen mehreren Abstufungen. Und wenn du alle Level zu 100% in einer Welt perfekt abschließt, dann kriegst du noch einen Bonus-Level, der ein bisschen schwieriger ist. Und das ist bisher auch alles ziemlich cool. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, keinen Kritikpunkt bisher an dem Spiel. Es ist nur, dass ich noch nicht weiß, wie komplex das Ganze wird. Also der Kritikpunkt könnte irgendwie sein, dass der Schwierigkeitsgrad zu gering ist, aber es wirkt eben auch wie ein Spiel, was ein bisschen cozier sein möchte von seinen Puzzle-Elementen her, was ein bisschen einfacher und gemächlicher diesen Schwierigkeitsgrad anführt, weil sich das ja auch durch die Präsentation zeigt, ne? Wie freundlich das Ganze alles aufgebaut ist und wie die ganzen Charaktere auch miteinander interagieren. Das soll, glaube ich, eine seichtere Erfahrung sein. Da kann man jetzt dann theoretisch kritisieren, dass wenn man ein Spiel eher schwer haben möchte, dann wäre es, ne, wenn ich das jetzt vergleiche mit Logic Bombs von Matthew Matosis, wo er ja auch persönlich eher ein Freund davon ist, dass der Schwierigkeitsgrad sofort anzieht, dann wäre etwas wie Is This Sea Taken, glaube ich, dann der Kritikpunkt sehr einfach daran, oh ja, mir steigt der Schwierigkeitsgrad nicht schnell genug an. Das ist eine Sache, bei der ich da auch zustimmen würde, aber weil ich es auch gerade als eher diese Cozy-Erfahrung sehe, passt das für mich. Ich hoffe nur, dass der Schwierigkeitsgrad nach hinten raus dann auch hoch wird und das Konzept vollkommen dass man eben das Konzept auch vollkommen ausschöpft durch diesen Schwierigkeitsgrad. Das ist noch so eine kleine Sorge, die ich im Hinterkopf habe, weil ich mir natürlich auch wünschen würde, zumindest dann in den Bonuszielen oder in den späteren Aufgaben ordentlich gefordert zu werden und dass eben auch die ganzen Systeme dahinter, die ich cool finde, ausgereizt werden. Aber bisher ist This Sea Taken auf jeden Fall ein ziemlich cooler, kleiner, cozy Puzzler. Wir machen weiter mit den News und an erster Stelle kann ich mich direkt nochmal um eine meiner Lieblingsbeschäftigungen kümmern, nämlich mich über Limited Run Games zu beschweren, die wieder mal ihre grenzenlose Kompetenz gezeigt haben, indem die ersten Versionen der Yakuza Collection rausgegangen sind. Das hatten sie ja auch herausragenderweise so gemacht. Anstatt direkt die ganze Collection vorbestellen zu können, haben sie das dann über mehrere Monate gedripfeed, obwohl es von Anfang an auch klar war, hey, wir bringen das mit 0, 1 und 2 in der Kiwami-Edition 3, 4, 5 und 6 raus. Aber nein, obwohl es einen Schuber gibt, den man dann in dieser ersten Phase vorbestellen musste, musste man dabei bleiben. Das hat mich so ein bisschen erinnert an diese alten Magazine, wo, ey, hier ist die erste Ausgabe, aber wirklich was mit anfangen kannst du nur, wenn du dann auch dabei bleibst und die ganzen anderen Magazine hinterher kaufst und so immer wieder auf die Webseite gehen musstest und sie dich damit natürlich auch dann zu zwingen wollen, oh, dann kauf doch noch irgendwas mit, weil anstatt alle Spiele auf einmal bestellen zu können und dann noch einmal Versandkosten zu bezahlen, das Beste, was du machen konntest, war immer abwarten, dass ein Release, die Vorbestellerphase fast vorbei war und dann die nächste reinkam und dann konntest du zwei Titel auf einmal bestellen, wo du am Ende dann sowieso, es ist dann egal, aber damit es sich dann lohnt, oh, dann kann ich ja vielleicht noch irgendwas anderes mitbestellen. Ne? Das ist die ganze Masche dahinter, das zu maximieren, die Leute immer und immer wieder auf die Seite rauszubringen. Das war schon uncool und hat man sich gedacht, hey, ja, die Xbox-Version, die gibt es nicht physisch. Das ist die einzige, du willst eine Xbox-Version haben, du musst den Limited Run Games Release kaufen. Mehr gibt es nicht. Bei der PlayStation 4-Version, da hat sich mir dann aber schon die Frage gestellt, okay, also ja, die Special Edition und dann mit dem Schuber oder so für den ganzen Schnökes im Regal zu stehen haben, wo ich auch keinen Bock drauf habe, aber okay, wenn man daran interessiert ist, dann, ne? Aber für die normale Edition, das sind Spiele, die physisch rausgekommen sind, bei uns auch. Also selbst die PS4-Version hat ja nochmal später die Remastered Collection bekommen und auch da war der fünfte Teil physisch drauf und man hat nochmal so eine kleine Leerhülle bekommen und ansonsten konnte man sich, wie ich das eben auch getan habe, die japanischen Versionen davon holen. Also die Spiele hatte ich schon alle physisch im Regal, aber Xbox-Version, okay, das kann ich da verstehen, aber die PlayStation-Version habe ich den Sinn nicht so ganz hinterverstanden, aber hey, dann sind es ja immerhin die geupdateten Versionen. Die Spiele sind ja schon Ewigkeiten draußen, die haben ja nochmal ihre Updates bekommen. Das heißt, du kannst sie dann in der neuesten Version fertig auf der Disc haben. Stellt sich heraus, zumindest von diesen ersten Spielen, die rausgekommen sind, das, was auf der Disc sich befindet, ist dieselbe Version, die sich auch damals auf den anderen Discs befunden haben vor ein paar Jahren. Da ist nur die 1.0er-Version drauf und auch die Limited Run Games-Version kaufst du dir und die muss dann geupdatet werden. Ja. Wie schon immer, ein riesiger Haufen Scheiße. Diese Firma wird nur so geführt, damit maximal die Kohle rausgebracht werden kann. Ich finde es immer noch extremst peinlich, dass da Leute weiterhin bei arbeiten, deren Arbeit ich eigentlich sehr respektiere, aber weiterhin da bleiben, um irgendwelche anderen Dinge zu machen. Und jetzt auch gerade wurde die nächste Meme-Collection angekündigt mit Bubsy, wo ich mir genauso wie bei Gags denke, come on, also können wir nicht vernünftige Spiele rausbringen und die remastern und die zur Verfügung stellen. Und auch bei der Gex Collection, die hatte erstmal Fehler und musste gepatcht werden, wo großartig, dass man das nicht hinbekommt, obwohl man ja scheinbar extra eine komplette die Carbon Engine dafür gemacht hat, wo weiß ich nicht, ob da außer hier Modern Vintage Gamer irgendjemand noch anders dran arbeitet, weil auch die Sachen, das sind okaye Versionen, das sind okaye Ports beziehungsweise Emulationen von den Spielen, aber mehr auch nicht. Wenn ich das mit der Arbeit von einem M2 vergleiche, da stecken wir meilenweit dahinter und selbst dann bei anderen Studios wie irgendwie Night Dive, also da werden die Ressourcen nicht gegeben. Ich sage nicht, dass die Leute da schlecht sind, die an den Titeln arbeiten, aber sie bekommen offensichtlich nicht die gleichen Ressourcen, sie können sich nicht die gleiche Sorgfalt leisten, wie das bei einem M2, wie das bei einem Night Dive der Fall ist und dann kriegen sie es auch nicht hin, die gleiche Menge an Bonus-Features, wie das zum Beispiel ein Digital Eclipse machen. So, deren Versionen kaufe ich auch nicht für die Remasterarbeit der Spiele. Die Emulation von denen hat meistens absurden Input-Lag. Aber alles, was sie drumherum machen, die komplette Dokumentation und wie die ganzen Menüs aufbereitet sind, so dass ja auch ihre Goldmaster Series oder das Atari 50 mehr wie so eine spielerische Dokumentation betrachtet werden kann, das machen sie wirklich super. Und auch die Arbeiten an so etwas wie dem Wizardry Remake, wo du dann die alte Version gleichzeitig sehen kannst, während du die neue neue spielst, das sind richtig coole Projekte. Und alles, was bei Limited Run bisher gekommen wurde, ist so, oh, ihr, das ist immer in dem gleichen Container. Die Menüs sind alle gleich aufgebaut. Das sind wieder so standardisierte Blu-ray-Menüs, wo ja jede fucking Blu-ray von Universal hat das gleiche Ding. Und dann wird nur mal die Farbe und so ein bisschen angepasst. Das Bonusmaterial ist auch einfach nur so reingeworfen. Also das ist so, ich will nicht sagen lieblos, aber halt offensichtlich ist die Zeit nicht dafür da, das ordentlich zu machen. Und dann wird sich wieder so ein Meme-Game rausgesucht von irgendwie Bubsy, wo es so, das sind alles maximal mittelmäßige Spiele, wenn ich die Super Nintendo-Titel betrachte, obwohl die würde ich auch schon als eher unterdurchschnittlich bezeichnen. Und wofür? Das ist einfach eine Sache, wo alle wissen, hahaha, das ist scheiße. Dieses Irony-mäßige Interessantfinden davon, sind wir da immer noch in dieser Phase? Sind wir da nicht mittlerweile mal dran vorbei? Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja okay, dann aber lieber das, bevor so ordentliche Titel irgendwie wegnehmen, damit die andere vernünftigere Leute nicht machen können. Also ja, das ist keine Ahnung. Mich interessiert es eh nicht, weil ich kann die Spiele auch in ihrer Originalversion vernünftig spielen und solange sie nicht jetzt irgendwie hingehen und PS2-Titel anfangen, andere Leuten wegzunehmen, wo ich halt dann, da sehe ich es dann gerne, wenn irgendjemand wie ein Nightdive oder dann eben auch ein M2 an solchen Sachen dann arbeiten würde. Aber ja, es ist einfach nur Massenware und dann passieren eben permanent Fehler und das ist jetzt hier wieder bei den Yakuza-Titeln ein weiterer Fall davon gewesen. Da mussten ja auch die Releases Ewigkeiten verschoben werden. So, das war vorher ja so ein Dreivierteljahr und dann war es jetzt ein komplettes Jahr, bis es gebraucht hat, dass die rauskommen. Und dann ist die 1.0er-Version da drauf und ich denke mir, wofür habt ihr so lange gebraucht? Was war die Pipeline dahinter? Also, ja, wir haben 5000 andere Editionen, deswegen haben wir wahrscheinlich keinen Platz in den ganzen Pressen irgendwie da so gehabt, wo die Dinger produziert werden, weil wir einfach schon so 5000 andere Sachen nebenbei haben, damit du bei unserer Webseite sofort jederzeit 800 neue Spiele vorbestellen kannst. Und wo ich einfach so fucking froh bin, dass wir mittlerweile Leute wie Lost in Cult haben, die versuchen, das ordentlich und richtig zu machen, dann ja, natürlich auch ein kleineres Volume rausballern können, aber dafür sind das dann auch mehr so die Criterion-Editionen der Spiele. Also ja, fick Limited Run Games mal wieder. Meine Fresse, bin ich froh, dass UFO 50 über Fangamer kommt, weil, also, ich will den Angestellten da, ich will dem CEO was Böses, weil das halt ein wirklicher Wichser und Bastard ist, aber den Angestellten will ich nichts, aber trotzdem ist es einfach so eine Firma, wo ich, keine Ahnung, wenn die einfach implodiert, dann es würde mich wahrscheinlich sogar freuen. Garantiert. Einfach nur, damit die Projekte an andere Leute weitergegeben werden können. Meine Fresse, ich hasse diesen Verein einfach so sehr. Wesentlich bessere Nachrichten. Digital Foundry sind in privaten Händen. Sie haben sich von IGN freigekauft. Digital Foundry sollte man ja wahrscheinlich kennen. Das muss ich jetzt, denke ich, nicht groß erklären. Und die hatten eine Ewigkeit zum Gamer Network dazugehört. Also Leute, die jetzt, ne, also denen ja auch Eurogamer oder dann später Sachen wie Rock Paper Shotgun gehört haben. Und die wurden dann von einer anderen Firma aufgekauft, die dann diesen ganzen Gamer Network Teil letztes Jahr an IGN verkauft hat. Und seitdem gehörte dann auch Digital Foundry zu IGN, immer nur zu einem gewissen Teil, weil das war immer so eine Co-Ownership, dass Richard Leadbetter als Führer davon, der hatte so seine Anteile und die anderen Anteile waren dann beim Gamer Network und dann eben jetzt später IGN. Und da haben sie wohl eine Einigung getroffen, dass er die restlichen Anteile an Digital Foundry dann selber freikaufen konnte. Nicht er selber zu 100%, sondern wer da auch noch mitgeholfen hat, das ist Rupert, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber das ist der ursprüngliche Gründer vom Gamer Network gewesen. Das ist der ursprüngliche Gründer von Eurogamer gewesen, der jetzt nochmal, wahrscheinlich weil die auch ja befreundet sind, jahrelang zusammengearbeitet haben, hat dann gesagt, okay, ich helfe dir aus und gebe hier auch nochmal einen Teil hinzu, damit dann Digital Foundry wieder in deine Hände übergeben werden kann. Und ja, jetzt sind sie komplett frei, jetzt können sie das selber bestimmen, was sie machen. Sie haben jetzt keine Editorial-Sachen, die abgesprochen werden müssen mit IGN oder so und hatten auch in dem Video drüber geredet, dass jetzt zum Beispiel jemand wie John Lindemann dann mehr noch auf DF Retro gehen möchte, dass sie da vielleicht auch mehr Unterstützung anfragen können von Supportern, also mit Leuten wieder zusammenarbeiten können, wie eben auch My Life in Gaming, dass dann dafür Zeit und Geld klar gemacht werden kann. dass Alex eben auch jemanden an die Hand bekommt in Zukunft, der mit bei dem PC-Teil helfen kann, weil das natürlich dann auch intensive Arbeit ist, die ganzen Sachen richtig zu testen und die Einstellungen zu finden und wenn Probleme da sind, zu wissen, woher die eigentlich überhaupt kommen. Und das finde ich eine coole Sache. Also auch wenn ich jetzt nicht immer der größte Fan von Digital Foundry und ihrem Fokus bin, ich liebe den DF-Retro-Kram. Ich finde, es ist eine gute Quelle, um sich ein paar objektive Informationen abzuholen. Wie gesagt, so mit den Meinungen gehe ich nicht immer ganz einher, aber ich finde es gut, was sie grundlegend machen. Und für mich persönlich ist halt, wie gesagt, so diese DF-Retro-Geschichte und da jetzt zu wissen, okay, John kann da noch ein bisschen mehr Ressourcen oder teilweise auch Zeit in die jeweiligen Episoden reinbuttern. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ich mag ja auch die ganzen Korrespondenten, mit denen er da in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Ne? My Life in Gaming beispielsweise, die sind ja auch wirklich super. Also von daher, das finde ich ist eine ziemlich coole Geschichte und es ist immer schön zu sehen, dass da mehr Leute zu 100% eben jetzt auch independent sind. Die finanzieren sich ja neben ihrem YouTube-Kanal auch über Patreon. Ich glaube, der war vorher bei so 18.000, ist jetzt mittlerweile auch auf über 20.000 hochgegangen. Also ja, je mehr independent Leute wir da eben haben, die nicht von irgendwelchen Werbesachen abhängig sind, desto besser. Und deswegen kann ich auch, klar, das betrifft auch mich natürlich und meine Arbeit, aber allgemein kann ich einfach immer nur wieder dazu aufrufen oder Leute so ein bisschen auch zu ermutigen, die verschiedenen Arbeiten zu unterstützen. Natürlich, das muss nicht jeder überall machen, das geht ja auch meistens gar nicht, aber dass man sich hier und da, so wie man sich früher vielleicht mehrere Magazine gekauft hat, dass man dann hier und da an so ein paar Stellen sagt, das finde ich ist wirklich sehr gute Arbeit und auch wenn ich nicht immer alles zu 100% konsumiere, das sollte auf jeden Fall bestehen bleiben. Die Leute sollten sich um ihre Arbeit kümmern können, keine finanziellen Sorgen haben oder Dinge machen müssen, wo sie vielleicht jetzt nicht so Bock drauf haben, um sich zu refinanzieren. Und dann gebe ich einfach mal hier so ein paar Euro im Monat ab. Das mache ich ja persönlich auch, weil mir das dann eben so wichtig ist und finde es immer cool, so etwas zu sehen. Also aus meiner Seite, aus meiner Perspektive eine sehr, sehr schöne Entwicklung, das damit zu bekommen. Weniger schön ist dagegen die Mitteilung, dass Xbox Contraband gecancelt haben. Es wundert mich jetzt aber tatsächlich nicht, weil das Einzige, was wir von dem Spiel jemals gesehen und gehört haben, das ist der Ankündigungstrailer, wo es auch kein Gameplay gab, wo es keine Charaktere gab, wo nur grob das Setting sogar angeschnitten wurde. Es war mehr, also es war ehrlich gesagt nicht viel mehr als Metroid Prime 4 JPEG, was man damals von Nintendo bekommen hat. Nur, dass wir uns bei Metroid Prime 4 tatsächlich mehr drunter vorstellen konnten als hier bei Contraband, wo es einfach nur, ja, Open World von den Machern von Just Cause und dann wird irgendwas kommen. Das wurde vor Ewigkeiten angekündigt, also ich glaube so im selben Zeitraum wie Perfect Dark und da ist nichts gekommen und jetzt wurde eben auch gesagt, im Zuge der ganzen Schließungen, in dem Zuge der ganzen Cancelung, wurde eben auch Contraband gecancelt. Was sie auch gesagt, also das hatte Jason Trier geschrieben, der hatte von seinem Xbox-Kontakt gesagt bekommen, dass OD, das Projekt mit Kojima, das wird weitergeführt momentan. Das soll eben auch noch erscheinen. Aber ja, Contraband ist dann eben hinüber. Ich nehme mal an, ich weiß jetzt nicht, wie die Finanzierung bei Avalanche da eben aussieht, weil die haben ja an dem unfassbar erfolgreichen Hogwarts Legacy dran gearbeitet und sitzen wahrscheinlich auch schon tief an dem zweiten Teil. Da hoffe ich jetzt trotzdem, dass dann die Leute, die vielleicht bei Contraband gearbeitet haben, dann da übernommen werden oder ehrlich gesagt lieber an einem besseren Spiel oder so arbeiten können oder an irgendeiner nicht verbrannten Lizenz, hinter der irgend so eine transphobe Furie da irgendwie sitzt, aber ich will natürlich nicht, dass Leute ihren Job verlieren bei sowas, deswegen, da hoffe ich, dass es für Avalanche dann jetzt nicht irgendwie auch noch die Kündigung oder sowas bedeutet. Das Spiel an sich ist mir relativ egal, weil wir haben nichts davon gesehen. Wir haben nichts davon gesehen, du konntest dir nichts drunter vorstellen, außer Just Cause in einem anderen Setting und wir haben 4 Just Cause Spiele, die jetzt auch zwischendurch fragwürdige Qualitäten haben, wo ich mir denke, hat es nach Just Cause 2 überhaupt noch ein neues Spiel dieser Art gebraucht. Deswegen immer schade, wenn neue IPs untergehen, aber ich hatte jetzt auch da nicht so das Gefühl, als ob das großartige, neue, innovative Ding geworden wäre, außer hier ist ein weiteres Just Cause-artiges Open-World-Spiel von den Just Cause-Entwicklern. Trotzdem kacke, wenn Sachen gecancelt werden, gerade nach so einer langen Zeit. Ne? Scheiße für alle Leute, die da dran gearbeitet haben, aber aus so einer rein persönlichen, subjektiven Sicht, was Spiel betrifft, von dem ich jetzt traurig bin, ja oder nein, das dass es nicht länger existieren wird. Da kann ich bei Contraband ganz ehrlich nur müde mit den Schultern zucken. Weniger zuckend und dann doch eher hellhörend gab ich mich bei der Ankündigung von Sony, die nämlich gesagt haben, sie wechseln ihren Fokus von einer Hardware-Plattform zu einer Community- und Engagement-Plattform. Was natürlich jetzt so wieder alle Leute sofort Panik bekommen haben. So, wird es dann keine PlayStation mehr geben? So, nein, das ist ja immer noch Teil der Plattform. Das ist immer noch Teil davon, Leute in das Ökosystem zu kriegen und die Kohle, die die alleine über den eigenen Store machen und die Konsole verkauft sich ja immer noch, das ist definitiv, wird weiterhin auch der Fall bleiben. Allerdings, der Fokus scheint da eben auch, sie versuchen so ähnlich wie Microsoft, mehr Leute an sich zu ziehen, weil das, was du eben siehst, ist, dass die PS5 sich zwar gut verkauft, aber sie verkauft sich jetzt nicht besser als die PS4 und wie immer in diesem System, das Wichtige ist Wachstum, 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 Wachstum und auch wenn du 150 Millionen PlayStation 5 Konsolen verkaufen würdest, dann wäre es ja, oder ich meine, okay, es wäre dann ein Wachstum zu der PS4, aber sagen wir, du würdest dann, wie viel hat die PS4 verkauft? 100, 120 so um den Dreh? So, die PS5 wird sich dann ähnlich da einpendeln, dann hast du eben kein Wachstum auf der Plattform gezeigt. Und das, was du ja haben willst, ist neue Kundschaft. Du kannst ja nur maximal an die Leute verkaufen, die eine PlayStation 5 besitzen. Und das, was du willst, ist eine größere Käuferschaft allgemein. Du willst einen größeren Wachstum haben im Markt. Der Konsolenmarkt, der wächst nicht mehr. Der ist so ziemlich festgefahren. So jüngere Leute von unten rücken nicht so wirklich nach, sei es jetzt wegen den Preisen oder weil sie eher am PC spielen oder an Mobile oder sonstigen Quatsch die ganze Zeit. Und das heißt, die größte Käuferschaft von Konsolen, das sind Leute in meinem Alter. Das sind Millennials oder eben auch noch Gen X-Leute. So Leute, die in ihren, in meinem Fall Millennial-Generation so in den 30ern oder Anfang 40er sind oder dann bei den Gen Xern in Ende 40 im 50er-Bereich. Das ist der Großteil der Käuferschaft von Konsolen. Und um da mehr Leute reinzukriegen, müssen sie dann eben auch ausweiten. Das heißt, auch ihre Spiele kommen ja mittlerweile dann mit einer leichten Verzögerung auf dem PC, verkaufen sich da sehr gut und es gab ja auch schon die ersten Versuche, Spiele auf die Switch zu bringen, wo es dann für sie passend war und jetzt hatten wir auch mit Helldivers ein Spiel, was unter Sony von Anfang an gepublished wurde, aber dann nachträglich noch auf die Xbox portiert wurde und da werden wir jetzt einfach mehr und mehr von sehen und wenn Leute da jetzt gesagt haben, Microsoft, was die da machen, das wird ja Sony niemals tun, die werden momentan in dieselbe Richtung gehen, weil es nicht darum geht, ein Geschäft zu führen, was einfach nur erfolgreich ist und funktioniert, sondern es geht eben darum, Wachstum aufzubauen. Ganz egal, ob das dann nach hinten raus für weitere Probleme sorgen sollte oder nicht. Das ist zweitrangig. Es geht darum, mehr Leute zu finden, die die Ware kaufen und die findest du nun mal auf anderen Systemen. Die findest du auf dem PC, die findest du auf der Switch und ja, die findest du auch auf der Xbox. Und auch da wird Sony wahrscheinlich versuchen, innerhalb der nächsten Jahre auch das zu expandieren, wie Microsoft das macht. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass so dieses Einfügen von auf dem TV und Cloud Gaming großartig erfolgreich sein wird und dafür für starkes Wachstum sorgt nach hinten raus. Aber ich glaube, auch Sony wird da weiter versuchen, was zu machen. Ich glaube, der große Erfolg der PS4-Generation hat vielleicht ein bisschen dazu geführt, dass sie das zurückgefahren haben oder auch die Kosten. Sie hatten ja damals super früh Gaikai und den ganzen Quatsch aufgekauft und hatten dann noch vor Microsoft, vor Xbox viel mehr in dieses Cloud-Gaming investiert. Aber treten da ehrlich gesagt auf der Stelle, vielleicht weil sie dann gesehen haben, da zeigt sich auch nicht so das große Wachstum, da zeigt sich nicht so der große Erfolg und deswegen haben sie es jetzt bisher sein gelassen, aber je nachdem, wie jetzt andere Expandierungsmöglichkeiten dann funktionieren, kann es sein, dass sie da auch nochmal zurückgehen werden. Der Wunsch des Wachstums, der treibt die Leute da immer weiter an und aus der Perspektive ist das ehrlich gesagt keine so große überraschende Meldung. Erneut, das bedeutet nicht, dass jetzt keine PlayStation mehr erscheint. Das wäre ein sehr dummer Move, weil du hast eine unfassbar große treue Kundschaft, die auch eine PlayStation 6 dir wieder aus der Hand reißen wird, die ihre Bibliotheken dort haben und die dann auch einen Großteil der Spiele dort kaufen. Und selbst wenn es nicht Sony-eigene Titel sind, kriegen sie in dem Store immer noch 30%. Genau das gleiche für die ganzen Microtransactions dort. Also das wäre sehr dumm, das nicht mehr zu machen, aber sie werden dieses ganze System dann auch ausweiten auf andere Plattformen auf jeden Fall. Weniger ausweiten und stattdessen sich verkleinern, das passiert bei Biffle Games. Das ist die Firma, also gegründet von Mike Biffle, der zuerst Thomas Was Alone produziert hat, was damals vor, oh mein Gott, mittlerweile auch schon so 11, 12 Jahren ein riesiger Indie-Erfolg war. Damals, als solche kleinen narrativen Plattformer noch Erfolge dieser Art sein konnten. Und er hatte dann ein Studio gegründet, hat dann auch weitere Titel gemacht wie Volume oder die Subsurface Circular-Reihe, hatte an IPs gearbeitet wie John Wick oder jetzt zuletzt eben Tron und musste aber bekannt geben, weil sie kein weiteres Funding bekommen für neue Spielprojekte momentan, dass ein Großteil der Belegschaft jetzt gekündigt werden muss. Jetzt nicht aus dem Grund von, oh, wir Wachstum und wir müssen unsere Shareholder zufriedenstellen, die es ja in dem Fall da nicht gibt, sondern da ist es so ein bisschen ähnlich wie bei Mimimi Games. Ich meine, bei Mimimi war es dann eher, sie hatten einfach keine Lust mehr auf dieses ganze Spielchen von, oh, wir arbeiten uns zu Tode und jetzt müssen wir uns wieder darum kümmern, das nächste Spiel zu finanzieren. Das ist so ein Krampf. Und es wird immer schwerer, gerade in der heutigen Zeit. Wir bringen das jetzt lieber zu Ende und in dem Fall ist es, wir schaffen es momentan nicht. Ne? Da merkt man auch ein renommiertes Indie-Studio, was jetzt nicht die höchsten Kosten hat und was auch sehr erfolgreiche, also zumindest auch was die, ich kenne jetzt die Verkaufszahlen von den Spielen nicht, aber zumindest was die Kritiken betrifft, ein erfolgreiches Studio, was ja auch in der Szene bekannt ist, selbst da ist es schwer, momentan Funding zu bekommen in der heutigen Zeit. Es müssen ja einfach genügend AI-Sachen produziert werden wahrscheinlich. Und da ist es dann sehr, sehr schade zu sehen, dass so jemand auch kein Funding bekommt. Und alles, was es braucht, ist dieses eine nächste Spiel nicht finanziert zu bekommen. Und schon müssen die ganzen Leute da gefeuert werden, was eine absolut beschissene Situation ist. Ich finde es zumindest gut von dem, weil ich folge ihm ja auch auf Blue Sky. Und da wird auch wirklich versucht, alle Leute unterzukriegen und dann eben auch gesagt, ne, hier, die haben daran gearbeitet, die haben das gemacht. Falls ihr da Plätze frei habt, wäre das auf jeden Fall cool zu sehen. Also da ist es jetzt nicht dieser Fall von der O-Gear und Wachstum, sondern da ist es wirklich, ja, die Umstände der aktuellen Situation führen dazu, dass dann irgendwo diese Reißleine gezogen werden muss. Und ich hoffe, dass es ihnen dann irgendwann wieder so gut geht, dass da auch eine gewisse Belegschaft aufgebaut werden kann. Ja, im besten Fall ist es natürlich, wenn dann Leute mit ihren eigenen Spielen erfolgreich sind, dass sie sich eben diese Rücklagen aufbauen können, um damit zu arbeiten. Ja, das, was man natürlich mehr sehen möchte, ist so Studios wie Supergiant, die sich Stück für Stück hocharbeiten mit ihren eigenen IPs, mit ihren eigenen Produkten und sich dann darüber eben auch selbst in der Zukunft finanzieren können. Definitiv eine recht traurige Nachricht. Und ob das nächste eine traurige Nachricht ist, das liegt, glaube ich, etwas im Auge des Betrachters. Und zwar wurde die Arbeit einer Far Cry TV-Serie bestätigt, wo unter anderem auch Rob, wie heißt er nochmal, das ist Mac aus Always Sunny. Ich glaube, McElroy, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall Mac aus Always Sunny, Rob irgendwas, der ja auch Showrunner bei sich selber ist bei Always Sunny, der auch Mystic Quest für 4 Staffeln bei Apple TV produziert hat und da ja schon auch zeigen konnte, das war in Bezug auf die Videospielindustrie, aber auch da gab es sehr starke Bezüge mit Ubisoft, die sich damit eingeklinkt haben und ich glaube, ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber das ist mein Gefühl, weil Mystic Quest wurde ja jetzt auch dieses Jahr abgesetzt. Es hat jetzt keine 5. Staffel bekommen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sie dann danach geguckt haben, okay, vielleicht können wir was anderes machen. Und jetzt gerade die Erfolge von diversen TV-Serien wie Last of Us oder eben auch Fallout können dann dazu geführt haben, hey, dann lass doch auch mit Ubisoft was machen. Ubisoft hat ja auch gute Erfahrungen gehabt mit dem, was war das, diese Laserhawk-TV-Anime-Serie. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es so dazu gekommen ist, vielleicht dann zu Far Cry etwas zu machen. Bietet sich Far Cry jetzt als gute TV-Serie an? Weiß ich nicht so wirklich. Also bei der letzten Ankündigung zu Wolfenstein hatte ich direkt mehr Bock drauf. Und bei Far Cry, weil es ist jetzt nicht so, dass du diese bestehende Welt hast, die du adaptieren kannst, weil das sind ja alles unterschiedliche Sachen gewesen. Ob du jetzt Far Cry 1, 2, 3, 4 oder 5 nimmst, du bist in komplett anderen Welten, du bist in komplett anderen Szenarien drin. Einzelne davon zu übernehmen, wie beispielsweise so Far Cry 5 könnte ich mir tatsächlich noch ganz gut vorstellen bei den ganzen Charakteren und so wie wirr das ist. Bei Far Cry 3, ganz ehrlich, was hast du an, wenn du Vars da rausnimmst, was hast du da noch großartig? Ne? Das ist vor allem, weil das ja auch so geschrieben wurde als Metakommentar auf Spiele selber und das dann in die Show zu adaptieren, ich weiß es nicht. Da ist natürlich auch das Budget ein ganz anderes, weil Far Cry dann nochmal deutlich mehr aus den Action-Set-Pieces besteht und weniger der reinen Handlung selber. Und ich glaube, da mit dem Setting vom Fünfer zu arbeiten, vielleicht machen sie auch einfach was komplett Neues. Das ist ja auch der Vorteil, wenn du bei Far Cry, oh, ich habe den Sechser komplett vergessen. Oh shit. aber wenn, ne, das ist ja auch wieder was komplett anderes gewesen. So, da müssen sie ja nichts adaptieren. Sie können ja irgendwas anderes nehmen. Aber das als TV-Serie weiß ich nicht. Das sind dann vielleicht so zu große Budgets, die da gebraucht werden, um das richtig umzusetzen. Und da, also ich bin gespannt, so ich mag auch die anderen Sachen, die Rob mit produziert hat und vertraue da schon in einer gewissen Weise darauf, dass hier geguckt wird, das Ganze qualitativ zu machen und das ist jetzt nicht einfach nur, wir möchten hier irgendwie was produzieren und unseren Namen hinter die IP setzen, aber Far Cry, Müssen wir mal sehen. Könnte cool werden, könnte auch scheiße werden oder alles dazwischen. Aber das sollte es gewesen sein mit den News für diese Woche. Gamescom, Baby! Ich habe ja schon in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, der ganze Stress im Vorfeld. Aber ich wollte tatsächlich mal so ein bisschen über ein paar Sachen reden, auf die ich mich tatsächlich freue. Weil ja, der Stress ist real und die ganzen Termine zu machen und dann kommen zwischendurch nochmal E-Mails rein, in denen steht, hey, das funktioniert doch nicht so, da war ein Fehler im System oder wir mussten irgendwie nochmal was schieben, klappt jetzt das andere und dann hast du da aber schon einen Termin und dann hast du ganz früh welche Sachen angefragt und es kam nichts und du hast andere Termine gemacht und jetzt hast du einen bekommen, aber der Zeitpunkt, der klappt jetzt auch irgendwie nicht und dann deine ganze Inbox wird zugespammt mit allem und ne, das ist auf jeden Fall real und ich weiß auch, dass ich jetzt momentan nur noch daran denken kann, so okay Gott, dann muss ich eine komplette Woche, bin ich jetzt so raus und bin in Köln gefangen, bin in diesem ganzen Prozess gefangen und es wird sehr viel mit Leuten sein, sehr viel unterwegs sein, sehr viel Dinge tun und ich werde erst eine kurze Zeit danach auch wieder in meinen normalen Rhythmus reinkommen. Aber ich weiß auch, dass ich währenddessen dann ziemlich viel Spaß haben werde, weil das war früher auch immer so. Das war damals waren es halt wirklich nur die 3 Tage, die ich da war, dadurch, dass ich auch schon in der Nähe gewohnt habe. So für mich war es problemlos machbar, innerhalb von 40 Minuten mit dem Zug da zu sein, direkt bei der, ich meine, das Gute ist, dass die Messe ja direkt vor Messe Deutz ist und von meinem Bahnhof aus war ich dann mit einem Zug, ohne umsteigen zu müssen, in 40 Minuten da. Und das ist ganz angenehm gewesen. Und dann war es aber auch so, okay, jetzt 3 Tage hustlen. Und in dem Fall war das ja früher mit bei Eurogamer. Da hatten wir zum Glück auch, weil das ja Teil des Gamer-Networks war, hatten wir immer einen eigenen Stand im Business-Bereich, wo es dann eben auch Tische und Wi-Fi gab und wir dann in Ruhe arbeiten konnten. Das war so die Möglichkeit, zwischen den Terminen immer wieder dahin zu kommen, sich irgendwo hinzusetzen, kurz mit ein paar Leuten vielleicht zu schnacken und dann die Texte zu schreiben, die loszuschicken, dass dann meistens irgendjemand noch zu Hause saß und hat sich dann um das Einpflegen davon gekümmert. Ne? Es war einfach nur schnell, schnell, schnell schreiben, damit das raus kann. Redigieren macht wer anders, Screenshots einfügen macht wer anders und man selber ist dann auf dem Weg zum nächsten Termin und das war halt unfassbar stressig, weil du hast dann pro Tag 5, 6 Termine zu denen du im besten Fall an diesem jeweiligen Tag auch noch Artikel schreibst. Ne, das waren jetzt keine Sachen von irgendwie 2 Seiten oder so, das waren meistens kürzere Dinge und da ging es auch mehr darum, nur so die ersten Eindrücke und Informationen schnell rauszubekommen, aber das war trotzdem teilweise ab 9 Uhr morgens bist du dann da angetanzt zum ersten Termin und dann ist das teilweise zwar nur im Businessbereich, aber das sind ja auch 4 Hallen, also du hast auf 2 Seiten und dann einen oberen, einen unteren. Das Gute war, dass auf der anderen Seite die unteren waren früher zumindest eigentlich immer nur so EA, die hatten das gesamte Ding dann da jedes Mal reserviert mit ihrem gigantischen Stand wirklich. Da konntest du auch theoretisch einfach den kompletten Tag verbringen und da chillen. Aber hin und her laufen, manchmal musstest du in die Konsumentenecke oder in die Arena Booth, die am komplett anderen Teil des Messegeländes ist in den Nordhallen, weil der Businessbereich ist direkt so am südlichen Eingang des ganzen Gebäudes. Und das heißt, hin und her rennen, zwischendurch wieder zurück, die Sachen schreiben, dann triffst du vielleicht mal irgendjemanden im Gang, redest mit denen kurz und dann am Abend vielleicht noch hier und da auf irgendeine Feier drauf. Was habe ich meistens nicht gemacht? Ich bin eigentlich fast immer nur auf die Branchenparty gegangen, weil es ansonsten zu stressig wurde. Und dann mit dem Zug wieder nach Hause, währenddessen auch noch geschrieben, zu Hause geschrieben, ins Bett gegangen, meistens 3-4 Stunden später wieder aufgestanden, zurückgefahren und das Ganze machst du dann für 3 Tage und nach dem 3. Tag am Freitag, da siehst du dann eben schon, die Leute fangen dann an, ihre Stände bereits schon abzubauen, weil es im Businessbereich dann fertig ist und du bist einfach nur kaputt, aber es fühlt sich dann auch jedes Mal wieder geil an, weil du, also für mich glaube ich auch, weil es so, du merkst dieser hohe Produktivitätslevel und wenn ich einen hohen Produktivitätslevel habe, dann geht es mir persönlich immer gut, aber auch, weil es dann, ich habe zwar meine Social Anxiety, aber wenn ich dann in dem Moment drin bin und mit irgendwelchen Entwicklern rede oder in diesen Vorträgen sitze oder auch mit anderen Leuten dann kommuniziere, dann fühlt sich das schon relativ cool an, auf jeden Fall. Und nach den 3 Tagen, man braucht immer noch so einen halben Tag, zumindest ich danach, um dann wieder zu decompressen und so ein bisschen runterzukommen. Und das werde ich auch dieses Mal machen. Ich werde dann ja, wir sind ja am Sonntag, kommen wir an. Montag geht es dann los mit der DEFCON 2 Tage und dann 3 Tage Gamescom und an dem Samstag fahren wir dann wieder zurück. Ich meine, für Benny ist es eine lange Zugfahrt, wieder zurück nach Nürnberg. Aber ich werde dann zu dem Haus meiner Eltern fahren, dann eben wirklich wieder diese 40 Minuten mit dem Zug dann zurück, weil die tatsächlich zu dem Moment im Urlaub sind. Und ich da noch so ein bisschen warten werde, weil Janneke ist ja gerade in der Prüfungsphase im Examen und ich will es einfach nicht riskieren, dass falls ich mir irgendwas einfangen sollte auf der Messe, wovon, also ich hoffe, dass es nicht passiert, auch für mein Wohl, aber falls ich mir irgendwas einfangen sollte, dass ich mich dann bei meinen Eltern in Ruhe konnte, also dass ich da das dann auskurieren kann oder einfach auch so abwarten, ne? Im besten Fall passiert nichts und dann kann ich nach 2-3 Tagen wieder nach Hause zurückfahren, aber auch da werde ich dann die Möglichkeit haben, okay, ich bin zumindest alleine, ich nehme meinen Laptop mit, werde Audioaufnahmen schon auf der Messe machen, weil Benny ja unseren ganzen Kram dabei hat, das heißt, da werde ich auch schon vor Ort, vielleicht abends oder so, die ein paar Audiospuren aufnehmen und die kann ich dann in Ruhe an dem Wochenende bearbeiten. Also ich werde wahrscheinlich auch während der Messe selber nichts hochladen. Kann sein, dass ich vielleicht spontan Zeit haben werde, an einem der Abende noch ein bisschen was zu schneiden, aber ich gehe nicht davon aus. Ich gehe schwer davon aus, dass ich vielleicht hier und da im Discord was schreiben werde oder auf Blue Sky oder vielleicht mache ich auch so ein paar Posts auf dem YouTube-Kanal. Aber die Videos werden es dann wahrscheinlich erst nach dem oder am Wochenende geben. Und dann werde ich da, da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Ich finde es zwar kacke, dann allein zu sein. Ich wäre eigentlich lieber hier, dann in meiner tatsächlichen Wohnung oder tatsächlich auch mit dem Partner zusammen. Aber ich glaube, dann in dem komplett alleine in dem Haus zu sein, wo ich mich ja auch wohlfühle, ist ja immerhin auch das Elternhaus. Und da in kompletter Ruhe bei uns auf dem Kackdorf zu sein. Und mein altes Auto steht auch noch gerade da. Das heißt, dann kann ich das auch nutzen, um so ein paar Einkäufe zu erledigen und mich da ein bisschen einzudecken und dann runterzukommen. Und ne, nach dieser ganzen Woche von nur Leute sehen, so ein bisschen zu decompressen für 2-3 Tage, währenddessen an den Videos zu schneiden und einfach so ein bisschen zu entspannen, ne? Vielleicht in den Garten dann auch zu legen oder so, das dann mal auszunutzen, in dem Moment dann tatsächlich wieder einen Garten zu haben, in den man sich irgendwie setzen kann. Also ich glaube, das wird so ein bisschen chillig und das dann auch als dieses Decompressen zu benutzen, dass ich weiß, auf jeden Fall, ich werde so ein paar Tage haben, in denen ich da runterkommen kann. Wäre natürlich blöd, wenn ich dann, also das Schlimmste wäre, wenn du während der fucking Messe noch krank wirst oder so, oder ich komme nach Hause und werde sofort krank, das wäre absolut beschissen. Dann würde ich mich wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie dazu bewegen, die Sachen zu schneiden im Bett oder so, liegend auf dem Laptop, einfach damit ich irgendwas zu tun habe. Allerdings, müssen wir dann mal sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich einfach nur die 2-3 Tage kompressen kann. Und was die Messe selber angeht, ich hoffe, dass Benny und ich uns nach einer Woche nicht irgendwie hassen und anschreien, wenn wir da in dem Airbnb zusammen waren. Das müssen wir noch gucken. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, dann mit ihm zusammen da auch die 5-6 Tage zu verbringen. Die 2 Tage DEFCON freue ich mich wirklich drauf, weil das ist das allererste Mal, dass ich auf so eine Veranstaltung gehe. Also wirklich eine Developer-Conference, wo es dann die Vorträge gibt von Entwicklern oder Leuten aus der Industrie und man da auch so ein paar Sachen mitnehmen kann, dass man da vielleicht auch mit ein paar Leuten schnacken kann. Ich finde das immer noch sehr traurig, dass ich nicht bei dem Vortrag von John Johannes dabei sein konnte, der, glaube ich, letztes Jahr war zu Hi-Fi Rush. Das muss ganz cool gewesen sein, aber hey, dieses Jahr habe ich ja dann den Vortrag von Bloober, wo ich hingehen kann. Und dass dann auch diese ersten Tage noch sehr gechillt sind, ne? Weil wir haben keine festen Termine, wir gucken uns einfach nur an, wo wollen wir uns reinsetzen, dann hört man sich das an, geht dann abends auch noch ein bisschen was essen oder trinken. Das ist ja auch dann ganz cool, dass wir da vielleicht auch schon ein paar Leute treffen können. Dafür ist die Woche für mich auch hauptsächlich da, also dieses Treffen von Leuten, weil ja, ich habe zwar mich als eher, sagen wir mal, was solche Treffen betrifft, dann doch eher introvertierte Person, weil mir das ziemlich viel Kraft raubt nach einer Zeit, aber das so kompakt auf ein Jahr zu machen und dann eben Leute zu treffen, die ich so online kenne, aber dann auch mal wieder im Real Life sehen kann, das finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass ich bei der Dienstagabend dann bei der Opening Night Live da nochmal, weil Manu sehe ich, glaube ich, wirklich nur einmal im Jahr bei irgendwas. Ich meine, Robin habe ich jetzt dieses Jahr schon einmal gesehen, das reicht ja auch. Aber ist auf jeden Fall auch cool, ihn dann da wieder zu sehen. Ein paar andere Leute noch, mit denen man auch so Bekanntschaften geschlossen hat. Ich fände es auch cool, wenn Andi dann schon wieder am Dienstagabend vorbeikommt. Das war auch ganz cool, den dann letztes Jahr mal so in Real Life zu treffen. Dann kann ich auch dieses Jahr abends was mit denen zusammen trinken und essen gehen. Das war letztes Jahr nicht möglich, weil ich dann mit dem Auto wieder zurückgefahren bin. Und dann auch so auf der Messe selber. Also ich freue mich riesig auf ein paar Termine, die wir haben, gerade im Indie-Bereich. Wir sind auch Donnerstag früh, hatten wir jetzt eine Zusage, dass wir da bei Nintendo einen Monat. Eine Stunde, warum Monat? Ja, ich glaube, ich wollte morgen oder so und dann eine Stunde zusammen kombinieren, dass wir da eine Stunde uns die Sachen ansehen können, vielleicht dann die Möglichkeit auch haben, Metroid Prime 4 anzuspielen, da habe ich Bock drauf. Es ist ein bisschen schade, dass wir bei Capcom nichts gekriegt haben, aber die Sachen sind ja auf dem Showfloor spielbar, das heißt, wir werden Mittwochmorgen in aller Früh sofort in den Konsumentenbereich gehen, da ist zwar mittlerweile auch schon an den Mittwochen sehr, sehr viel los, weil jeder Hinz und Kunst da ja irgendwie Gamescom-Tickets dann bekommen kann, aber je früher, desto besser, dass wir da eben Resident Evil 9 und so eine Pragmata, ich weiß nicht, ob Onimusha auch anspielbar ist oder nur Behind Closed Doors, dass wir die Sachen dann eben ansehen können, weil das ja auch wichtig für den Podcast ist und bei mir natürlich auch für den Kanal, dass ich darüber berichten kann. Und dann geht's eigentlich los mit Termin zu Termin zu Termin zu Termin. Zwischendurch nochmal ein kleines Interview führen. Ich find's auch cool, ich habe zumindest noch einen festen Auftrag jetzt für IGN, dass ich die 007 Preview da schreiben kann, weil wir da direkt am Mittwochmorgen auch um 10 oder so einen von diesen frühen Slots eben haben, um das anzuschauen. Das wird ganz interessant sein. Ich bin sehr gespannt auf Goodbye Sweet Carol, was ja von einem Rule of Rose Fan gemacht wurde, als auch so ein Rule of Rose inspiriertes Spiel. Demon School, ich fände es auch ganz cool, wenn da Brandon dabei ist, weil der ja auch Teil von dem Inside Credit Podcast ist und das wäre eigentlich mal, weil ich ihn da eben öfter zuhöre und dann so, ah ja, okay, du machst eben auch mit Demon School, wäre ganz cool, mit dir da mal ein bisschen über Sega Saturn Spiele labern zu können, auch natürlich über das Spiel, aber auch gerne über den Sega Saturn. Und einfach auch so vielleicht zwischendurch ein paar anderen Leuten über die Wege zu laufen. Dann abends noch haben wir bereits die Essen fest reserviert. Und Freitagabend wird es mega lustig, bei der Rocket Beans Party vor Ort zu sein. Vor allem, weil wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leute aus dem privaten Umfeld da sein werden. Und es wird dann so oder so ein cooler Abend. Aber es könnte auch zu lustigen Situationen führen, sag ich mal so. Ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Aber ja, so, ich weiß, dass es sehr stressig sein wird und ich weiß, dass es jetzt auch im Vorfeld sehr stressig war. Aber ich versuche da immer so an die Aspekte zu denken, wo ich halt genau weiß, dafür wird es sich dann lohnen und dann kann ich zumindest noch die 2-3 Tage in Ruhe decompressen, bevor ich hier wieder nach Hause fahre und dann wahrscheinlich auch den September noch ein bisschen damit beschäftigt bin, Janneke hier bei den einzelnen Prüfungsvorbereitungen zu helfen, weil die den kompletten September, also noch bis Ende September lang laufen. Gott sei Dank erscheint Silent Hill F dann gegen Ende des Monats. Ich versuche zwar auch, dass ich da vielleicht die IGN-Review machen kann, um da früher einen Code zur Verfügung zu bekommen. Nicht nur, damit ich da die Review machen kann, um Geld dran zu verdienen, sondern auch, weil wenn ich einen Code habe, dann kann ich den auch mit, könnte ich auch Benny daran teilhaben lassen, weißt du, wenn du eben PC-Key oder so bekommst, dann könnten wir das vorbereiten, weil der Gute hat sich natürlich gesagt, hey, wann fahre ich dieses Jahr in Urlaub? Genau, direkt zum Release von Silent Hill F. Das war ja natürlich wesentlich früher geplant, konnte man nicht wissen, aber für unsere Planung ist es halt ein bisschen blöd. Das heißt, wenn wir da im Vorfeld keine Möglichkeit haben, das Ding zu spielen, dann kommt gerade der Podcast bei Ink Ribbon Radio irgendwann Ende Oktober, weil er für 3 Wochen weg ist. Und ich bin auch Anfang Oktober tatsächlich wieder eine Woche unterwegs. Da freue ich mich auch drauf. Das wird cool. Wieder in derselben Hütte, in der wir letztes Jahr in Holland waren. Dieses Mal für eine komplette Woche. Und ich suche jetzt schon so ein paar Bücher zusammen, die ich dann während der Zeit lesen kann. Ohne dann natürlich dieses Mal mit irgendwelchen Schocknachrichten nach Hause fahren zu müssen, dass irgendjemand versucht, mich zu verklagen. Das wird ein ganz alleine deswegen wird der Urlaub dieses Mal noch besser sein. Aber ja, das zumindest zu dem Thema. Ich wollte einfach mal so ein bisschen Positivität ablassen, Dinge, über die ich mich freue. Ich weiß, das ist jetzt so thematisch nichts Interessantes gewesen. Das waren jetzt keine tollen Aussagen, die ihr für euch mitnehmen konntet. Das war eher parasozialer Behind-the-Scenes-Content. Aber ich finde es trotzdem wichtig, einfach mal über ein paar, sagen wir einfach mal aus therapeutischer Sicht, einfach mal über so ein paar positive Aspekte zu reden, weil ich sehr gut da drin bin, mich meistens immer in diese negativen oder in die möglich negativen Situationen so anxiety-mäßig da reinzusteigern. So, ach, was, wenn das schief geht, was ist denn da? So, zu viel Stress und dann bla und dann der Termin und weiß ich, wo ich da und da. Und das ist ganz gut, davon sich ein bisschen mit solchen Sachen mal abzulenken. Aber so viel dazu und das war's zum Thema. Kommen wir zu euren Fragen und an der Stelle meine Bitte, dass falls ihr tatsächlich irgendwelche Fragen haben solltet, die jetzt nochmal einzusenden, also irgendwo als Kommentar bei Spotify, bei YouTube, bei Patreon, bei Steady, bei sonst wo, in meinem Discord, in meinen DMs bei Blue Sky, notfalls auch gerne bei Twitter, gucke ich auch ab und zu rein. Da sind aber meine DMs auch irgendwie so ein bisschen broken in letzter Zeit, ich weiß es nicht, also sicherheitshalber, wenn ihr irgendwo anders machen könnt, dann lieber woanders, weil ich jetzt gerade mit den Fragen, die ich noch beantworten wollte, heute am Ende bin. Mein Speicher ist aufgebraucht und weil ich weiß, dass beim letzten Mal, als ich das gesagt habe, immens viele Fragen reinkamen, von denen ich dann die meiste Zeit eben auch zehren konnte, will ich das gerade noch einmal sagen. Und das kann sich auch wirklich um alles rumhalten. Das kann auch ein bisschen Blödeleien sein. Ich nehme da nicht immer alle mit rein, aber ab und zu eben auch manche Sachen. Und deswegen wollte ich gerade, bevor wir zur ersten Frage kommen, das noch einmal kurz hier erwähnen. Fangen wir an mit der ersten Frage und die ist ziemlich lang, aber ich werde sie einmal kurz vorlesen und zwar von Justin Stark. Da du ja nicht nur auf Letterboxd, sondern auch Backlogged bist, würde es mich sehr interessieren, was dein Bewertungsstandard ist und wie du ihn definierst. Was ist für dich eine 3, eine 7 oder sogar eine 10 von 10? Was muss ein Spiel bieten, um dies zu erhalten und differenzierst du zwischen reinem Gameplay, wie bei Resident Evil 4 oder Story Ghost Trick in Fragezeichen? Ich zum Beispiel verlange für eine 10, die ich bei 2000 Filmen nie gab. Einmal gab bei 500 Animes, nullmal bei 300 Videospielen sowie einmal bei 200 Büchern, dass sowohl Gameplay als auch Story auf meinem meisterhaften Niveau sind, dass das Medium als solches voll ausreizt und extreme inhaltliche Tiefe bietet, die einen zum Nachdenken animiert. Deswegen würden Spiele wie das alte Resident Evil 4, das wirklich großartig ist, vom Gameplay maximal eine 7 von 10 von mir bekommen, da der reine Inhalt eher dürftig ist. Wichtig ist auch, dass es zeitlos ist, denn die allgemeine Definition von einem Meisterwerk, siehe Definition, ist, dass es zeitlos ist. Andere Zeiten haben andere Herangehensweise, siehe alte Resident Evil Remakes, sind aber nicht immer in ihrer Zeit gefangen. Okay. Das ist für mich, also no offense, aber das ist für mich keine gute Art und Weise, irgendwie mit Kunst umzugehen. Weil das für mich wieder in so eine gefühlte Objektivierung davon reinkommt, also dass alle Aspekte eines Spiels müssen jetzt nicht nur 10 von 10 sein, sondern auch absolut meisterhaft irgendwie da drin sein. Also wenn ein Arcade-Spiel das, also das, die Sache ist ja, dann könntest du einem Shoot'em-up oder einem Beat'em-up niemals eine 10 von 10 geben, weil das inhärente Genres sind, die nicht viel in der Story bieten können oder wo dann ein Fokus auf die Handlung, weil um ja auch eine meisterhafte, tiefgreifende, Story zu bieten, so wie das ja hier definiert wird, dann würde sich das automatisch mit dem Gameplay beißen, weil das spielst du ja dafür, dass es dir diesen hochdosierten, hochfokussierten Schub gibst. Das gleiche auch bei einem Rhythmusspiel. Wenn ich ein Rhythmusspiel spiele, dann kannst du da zwar auch eine Handlung einbauen, du kannst das so rahmenbedingungsmäßig machen wie einem Oendern, aber wenn ich jetzt wirklich sehr viel Zeit damit verbringen muss, dann würde sich das irgendwann beißen oder dann würde das Gameplay irgendwann die Story in irgendeiner Form dann untergraben. Also von daher, für mich ist es da erst einmal wichtig, was ist das Ziel des Ganzen und wie fühlt es sich als eine holistische Erfahrung an. Und für eine 10 von 10 muss das jetzt auch nicht in allen Aspekten irgendwie perfekt sein oder sonst was, aber es muss eben in den Dingen, die es gut macht, absolut herausragend sein und eben auch eine gewisse Einzigartigkeit in Qualitätselementen dann eben bieten. Ne? Also das ist schwer zu definieren und ich finde, das ist auch unmöglich zu definieren und letztendlich ist es eben auch eine reine Subjektivität und für mich ist es, ich habe keine Definition für die Zahlen, sondern das Spektrum liegt, wenn ich jetzt mal bei Letterboxd oder bei Backlogged bin, das liegt von 1 bis 10. Das ist das Spektrum. Und dann ist das Spektrum, wie gut findest du das Produkt von 1 bis 10? Findest du, dass es ganz bis auf die 10 reicht oder findest du, dass es irgendwo da drunter ist? Und dann ist es mir relativ egal, ob es jetzt in einem Aspekt irgendwie besonders gut war, wenn der Rest so scheiße war. Na, sagen wir mal, ein Film hat zwischendurch ganz gute Cinematografie, hat zwischendurch ein Band ganz gute Bild Gewalt, aber der Film geht 3 Stunden und innerhalb dieser 3 Stunden sind ab und zu mal ein paar nette Bilder und der Rest vom Film fuckt mich einfach so ab, dass ich mir die Kugel geben möchte. Dann werde ich da jetzt nicht hingehen und sagen, naja, okay, der Film hat mich aktiv suizidal gemacht, aber immerhin gab es noch ein paar nette Bilder, 3 von 10. So, das bringt für mich nichts, das ist auch für mich persönlich keine irgendwie interessante Art und Weise, da mit der Bewertung umzugehen, sondern da kommt es einfach nur darauf an, wo landet es gefühlsmäßig auf dieser Skala und das kann sich teilweise auch von einer gewissen Tagesform ändern oder du spielst dann irgendwas anderes, du schaust irgendwas anderes und dann hat es deinen Horizont in einer gewissen Art und Weise erweitert und du gehst nochmal zurück zu dem Spiel. Deswegen ist auch dieses zeitliche Argument, finde ich, nicht wirklich geltend oder beziehungsweise kann nicht fokussieren, weil dafür musst du alles um den Kontext herum konsumiert haben. Ein Film kann in Anführungszeichen zeitlos, was ich auch sehr schwer zu definieren finde, kann in Anführungszeichen zeitlos sein und dann lernst du aber andere Werke kennen und die jetzt nicht den Kontext des anderen Films irgendwie beeinflussen oder sonst was, aber nur weil du weißt, oh mein Gott, diese eine Sache könnte ich irgendwie besser umsetzen oder da merke ich, ist für mich der Fokus auf einmal relevanter geworden oder da habe ich gemerkt, etwas kann auch irgendwie anders gemacht werden oder einfach dein persönlicher Geschmack ändert sich oder sonst was. Und dadurch setzt du dann die Wertungen anders. Also das halte ich in irgendeiner Form, so damit umzugehen, als relativ, weiß ich nicht, zwecklos. Weil, also wenn ich jetzt dann höre, okay, man hat von allen Sachen, die man konsumiert hat, in allen Medien gibt es zwei Sachen, die irgendwie eine 10 von 10 waren. Was bringt dir dann, ehrlich gesagt, diese Wertung? Also das heißt, du hast eigentlich eine Wertung, damit du sie nicht vergibst, hauptsächlich. Also damit es ein eher fast schon theoretische Grenze ist, die du erreichen kannst, vielleicht, maybe, I don't know. So, das ist die Sache, warum sollte ich dann ein Puzzlespiel auf der Handlung bewerten, wenn die Handlung vielleicht nur Kontext für die Ästhetik geben soll? Dann ist es mir doch so, was, mir ist doch scheißegal, was die Handlung von einem Puzzle-Bobble oder so ist. So, es wurden dafür Kreaturen geschaffen, damit du eine gewisse Ästhetik hast und gut ist. Der Rest ist ja ehrlich gesagt für so ein Spiel scheißegal. So, Logic Bombs aktuell liebe ich und das Ding hat gar keine Handlung. So, ist es dann maximal eine 5 von 10, weil es keine Handlung hat? Oder weil die Ästhetik eben eine Gameboy-Ästhetik ist und du könntest da theoretisch mehr draus machen heutzutage? Weil die Zeiten haben sich ja auch geändert und es gibt modernere Technik als den Gameboy. Also, das sind so Sachen, wo es mir persönlich einfach egal ist, in irgendeiner Form zu versuchen, da eine gewisse Struktur reinzubringen, weil es immer Sachen gibt, die das verändern werden, weil es immer Sachen gibt, die das Ganze aufbrechen. Und das Einzige, wonach du Dinge, ehrlich gesagt, für dich bewerten kannst, ist, wie fühlt sich das für dich an? Das ist so, wie fühlt sich das für dich persönlich an? Und wenn du teilweise auch negative Aspekte bei einem Titel hast, spielen die dann wirklich eine Rolle? Muss man da jetzt noch, oh, da habe ich jetzt aber einen negativen Punkt, den hätte man besser machen können, deswegen kann es nur eine 9,9 irgendwas irgendwie sein. Und das ist eine Art und Weise, keine Ahnung, da kriege ich eher Kopfschmerzen. Da denke ich lieber über die eigentlichen Aspekte nach und die Nummer ist einfach nur eine Nummer, die ich nebenbei vergebe. Die Nummer ist etwas Übergreifendes, mit der ich schnell zu erkennen geben kann, wie ungefähr finde ich diesen Titel, finde ich dieses Kunstwerk, finde ich diesen Film, das Buch, sonst was auch immer. Und die eigentliche Begründung dafür ist das tatsächlich Interessante. Und der Rest ist mir dann vollkommen egal. So, ne, für mich ist auch das Einzige, was glaube ich nur wichtig ist, für mich ist eine 5, ist Durchschnitt. Alles darüber ist gut, alles darunter ist in irgendeiner Form mehr schlecht als gut. Aber es kann auch Titel sein, denen ich eine 4 gebe und wo ich dann trotzdem die Aspekte, die zu einer 4 geführt haben, für mich tatsächlich wertvoller sind als bei manchen Spielen, denen ich eine 6 oder 7 von 10 gebe. So, muss ich das dann auch in Kontext, so gibt es dann Aspekte, die ich mehr wertschätze eigentlich und diese Einzigartigkeit von einem Element oder von einer Sache, die das Spiel bietet, ist das etwas, was ich trotz aller Fehler, die es hat, dann höher werten? Das ist so unmöglich, das in irgendeiner Form zu kategorisieren und da läufst du ehrlich gesagt, finde ich, immer in irgendwelche Wände rein. Also eine 10 von 10 ist einfach das Höchste auf der Skala und eine 1 von 10 ist das Niedrigste auf der Skala. Und wenn ich sage, ja, das war absolut herausragend, erfüllend. Und wenn ich mir das ansehe von 1 bis 10, dann ist das eine 10 von 10 und das andere ist irgendwie eine 1 von 10. Und nur weil ich dann irgendwas habe, was irgendwie schlechter ist, dann kann ich auch nach unten gehen. So, dann darf es da nur eine 1 von 1 geben und nur eine 10 von 10, weil wenn ich irgendetwas anderes besser als die andere 10 von 10 finde, ist es dann nicht mehr eine 10 von 10, weil ich theoretisch noch weiter nach oben gehen konnte bei dem anderen Spiel. Dann können wir auch ins Tausendstel, 110.000stel reingehen und das immer weiter arbiträr zurückziehen. So, das ist einfach nur, eine 10 von 10 ist ein Statement. Das ist, glaube ich, eher die Sache. So eine 10 von 10 und eine 1 von 10, das ist ein Statement, dass du da drauf guckst und denkst, okay, wow, 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 wow. Da bin ich jetzt mal aber gespannt, warum du so über diesen Titel drüber nachdenkst. Und das sollte eher das Interessante sein. Das sollte dazu führen, so warum findest du das so und so, bla bla bla. Weil andersrum, ich kann das zwar verstehen, dass Leute dann gerade diese 10 von 10 als dieses so super krasse und das muss dann irgendwie selten sein, aber was ich dann viel öfter sehe, ist, dass ich mir dann die Bewertungen von den Leuten angucke und dann gräbt das meiste irgendwo in dem Mittelfeld einfach nur rum. Dann hast du dann Ich sehe das dann so oft, dass dann irgendwie so eine 9 und eine 10 von 10 ist dann super selten und auf einmal ist jedes Spiel eine, keine Ahnung, 5, 6, 7 oder 8. Und bei dem nach unten gehen, wird dann meistens nicht wirklich so darauf geachtet. Und das ist eine Sache, die ich dann tatsächlich eher versuche, dass ich auch den unteren Noten mehr Beachtung schenken möchte, dass ich das auch ausreizen will und dass ich dann auch noch gucke, okay, ist das jetzt, fühle ich das eher eine 1, fühle ich das eher eine 1,5, also ich sag jetzt mal bei Sterne, also eine 1 von 5 Sterne, weil du ja halbe vergeben kannst, ist ja an sich auch eine 10 von 10 Wertungssystem. Das versuche ich dann mehr auch zu beachten und das auch dafür auszufüllen und je mehr du ausfüllst, desto eher kriegst du auch irgendwie so ein Gefühl für den eigenen Geschmack und teilweise gehst du über alte Sachen nochmal drüber und denkst dir, ja, im Vergleich dazu, dann sollte ich das vielleicht doch mal ein bisschen höher setzen, vielleicht doch mal ein bisschen runter. Und es ist ein Vibe. Es ist nichts mehr als ein Vibe und die ganz oberen und die ganz unteren Zahlen, die sind mehr Statements und der Rest ist auch so für die allgemeine Kategorisierung und dann im Vergleich zu sehen, was die restlichen Bewertungen gegeben haben, dass du dir, weiß ich nicht, so ähnliche Titel anguckst und dann, boah, dem einen hat der eine 4 von 10 gegeben und dem anderen eine 7 von 10. Crazy, wie das im Verhältnis zueinander steht. So, das ist eher, ich habe jetzt so über die Jahre, vor allem früher, professionell Bewertungen gegeben und ich hätte es am liebsten gar nicht gemacht. Dann hätte ich A nicht die peinliche Bayonetta 2 von 10 von 10 für immer auf meinem Grab stehen müssen. Also sehen müssen darauf. Aber es war auch letztendlich immer scheißegal. So, deswegen, ich gebe ja auch in meinen Videos keine Bewertung. Du sollst darauf achten, was ich sage. Am Ende ist es so dann auch wieder scheißegal. Deswegen, ich mache auch das bei Backlogged ist halt mehr für mich persönlich und dass man so grob einteilen kann, wie ich dann, ne, so dass du grob sehen kannst, wie ich ein Spiel fande und da auch versuche, das komplette Bewertungsspektrum auszureizen. Das gleiche eben auch bei Letterboxd und dann sollte es entweder, ich meine, ich habe jetzt nicht die Zeit, da die großen Begründungen zu schreiben, dann kann man mich darüber fragen. Im Fall von Spielen mache ich das ja sowieso hier auf den verschiedenen Plattformen, dass ich darüber spreche und dann meine Begründung abgebe. Aber ich glaube, das reicht es dann auch in dem Fall so zu erklären. Kuvaras möchte wissen, nutzt du noch Retroplays oder ähnliche Webseiten, um deine Videospielsammlungen zu katalogisieren? Momentan nicht. Ich habe Retroplays mal eine Zeit lang benutzt und habe da auch versucht, Sachen einzutragen über den Scanner, aber als ich dann davon erfahren habe, dass die Seite schließt, habe ich das dann eben, ich weiß, dass es diese Form noch gibt, aber das war dann auch so, ich fand das einfach so schade, als eine gute Plattform, um Titel zu kaufen und zu verkaufen im Sammlerbereich. Das hat mich so gewurmt, dass ich das geändert habe. Ich weiß, das ist auch die Plattform, die Red Letter Media nutzt für Filme, dass es davon auch eine Videospielvariante gibt, die eine Subscription-Basis hat. Und an sich wäre ich da auch für gewillt, das zu machen, aber dadurch, dass es bei mir auch hier immer noch so sehr chaotisch ist und ich ein paar Titel mittlerweile in Boxen drin habe und ich glaube, ich warte einfach damit, bis ich das nächste Mal umziehe und dann halt wirklich wieder ein größeres Arbeitszimmer mir leisten kann, wo es dann auch möglich ist, die komplette Sammlung in irgendeiner Form darzustellen, zu präsentieren und dann werde ich das Ganze katalogisieren. Ich glaube, das werde ich auch als eine gewisse Möglichkeit nutzen, um mal auszusortieren, weil auch da merke ich, dass, also es gibt Plattformen, wo ich sehr gerne immer noch sammle oder wo mir natürlich die physischen Spiele auch wichtig sind, dass wenn ich etwas kaufe, aber dadurch, dass ich durch die Arbeit jetzt generell sehr auf den Kauf von physischen Titeln verzichten muss, außer es ist halt explizit für ein gewisses Video, was ich machen möchte und versuche das meiste eben über Codes dann zu bekommen, ist da sowieso der Kauf außerhalb von gewissen Retro-Sachen fast auf null zurückgegangen und die einzige Plattform, für die ich aktiv noch weiterhin nebenbei kaufe und vor allem, weil es auch recht günstig ist, ist die Xbox 360, weil das ist so das eine System, wo ich irgendwann mal gerne ein Fullset hätte. Also Fullset für mich definiert aus PAL-Territorien, NTSC und Japan die exklusiven Titel und der Rest ist dann egal. Also ob ich jetzt alles aus PAL oder aus Amerika, dadurch, dass die Sachen ja eh keinen Unterschied mehr haben in der Qualität, es gibt ja keinen PAL 50 Hertz bei der Konsole mehr zum Glück, da will ich einfach nur, ich will die ganzen Exclusives aus jedem Land haben und dann den ganzen Rest da, wo es eben am billigsten ist, sagen wir mal so, wo ich das herbekomme. Und das ist auch noch, finde ich, so die letzte Plattform, wo das möglich ist, weil da gab es dann keine Limited Run oder sonstige Firmen, die dafür Spiele konzipiert haben. Ich will dafür auch keine Collectors Edition, weil es gibt ja auch Leute, die dann so die ganzen Collectors Editions oder Sondereditionen haben wollen. Das ist mir auch scheißegal. Also ich will einfach nur jedes Spiel, das physisch für die Xbox 360 rausgekommen ist, das möchte ich Retail haben. Ich glaube auch, so diese Xbox Live Arcade Collections, die rausgekommen sind, ich glaube, die wären mir sogar egal. Wenn einzelne Titel noch rausgekommen sind, das ist was anderes. Aber diese Collections, ich habe da auch schon zwei Stück von, oder die Rockband Song Packs oder so, ich glaube, das ist mir, ich glaube, wenn man so weit ist, dass man den ganz anderen Kram gekauft hat, dann kann man das irgendwann auch noch holen, weil die nicht so viel kosten. Das größte Problem, das werden die ganzen Japan-exklusiven Titel sein, A, die teilweise überhaupt aufzutreiben, die überhaupt zu finden, dass du sie irgendwo kaufen kannst. Und das andere sind die horrenden Preise, weil wir uns dabei ein paar der Schmappspiele nicht nur bei mehreren 100 Euro befinden, sondern im Fall von der Sakura Collection schon bei über 1000 Euro, wenn man da irgend überhaupt mal ein Listing ab und zu findet. Das ist so fucking Pipe Dream. Das ist so, wenn der Kanal mal ganz gut funktionieren sollte und ich sowas als ein bisschen Überschuss benutzen könnte. Und dafür vielleicht nochmal, aber ich glaube, so viele andere Sachen, weil ich bin jetzt auch dazu übergegangen, meine ganze PS2 PAL-Sammlung bin ich letztens durchgegangen und habe alle Spiele, die nicht 60, also die keinen 60-Hertz-Modus haben, die habe ich erstmal aussortiert und die werde ich bis auf zwei Ausnahmen, und die zwei Ausnahmen sind Rule of Rose und Kuon, weil da werde ich nie in der Lage sein, oder da sehe ich es auch ehrlich gesagt nicht ein, die NTSC-Fassung zu kaufen, wenn die halt so 1000 oder über 1000 Dollar dann eben kosten. Aber die anderen werde ich wahrscheinlich verkaufen und dann versuchen die, die ich wirklich auch hier in der Sammlung habe, das heißt, die ich halt auch wirklich aktiv spielen will, dass ich die dann aus den USA nochmal importiere, was natürlich dann teilweise sehr, sehr teuer sein wird. Und deswegen werde ich auch nicht alles davon wieder zurückholen. Und ich glaube auch bei so bei den anderen Systemen werde ich wahrscheinlich einfach ein bisschen ausmisten. Die zwei Konsolen, wo ich glaube, ich nichts dann mehr zurückgeben werde, das ist die Xbox 360 und der GameCube. Weil das, wie gesagt, das sind so die beiden Systeme, die mir persönlich am wichtigsten sind. Und da hätte ich eben auch gerne eine extensive Sammlung. Beim GameCube ist halt auch wieder das Problem mit den PAL-Fassungen, weil da sind so viele kaputte 50-Hertz-Versionen dabei. Da ist es zum Glück relativ einfach, über gehackte Konsolen den ganzen Kram zu spielen. Bei der PS2 ist es mit OPL leider immer so eine fucking Katastrophe. Aber bei vielen anderen werde ich vielleicht dann auch mal so etwas aussortieren und dann eher Sammlungen aufbauen, wo ich die Spiele dann auch in irgendeiner Form entweder gut oder interessant finde. Das ist immer so ist es gut oder ist es interessant? Weil es gibt sehr viele Spiele, die auch nicht gut sind, aber die ich in irgendeiner Form interessant finde. Und weil das ist, was ich, glaube ich, dann eher haben möchte, irgendwie so eine interessante Sammlung. Dass dann bei der Xbox 360 auch so sehr viel Stuss dabei ist und sehr viel Shovelware, das ist dann okay, das ist die eine Konsole, wo ich mir das erlaube, aber beim Rest will ich dann wirklich drauf gucken, dass es Sachen sind, die in diese beiden Kategorien dann irgendwie reinfallen, und den Rest werde ich dann wahrscheinlich mal ein wenig aussortieren, weil es ich eh nicht schaffen kann, für diese Konsolen in irgendeiner Form an jetzt nicht mal nur Complete, sondern so, hey, das sind alle Titel, die ich darauf irgendwie besitzen möchte. Und dass dann natürlich auch so der Platz irgendwann eine Rolle spielt. Das war früher, war das so ziemlich egal. Aber mittlerweile, wenn du so über 1000 Titel hast, da kommt man schon, selbst wenn du eine komplette Wand in deinem Zimmer dafür parat hältst, dann kommt man schon sehr schnell an seine Grenzen und muss dann anfangen, so in der zweiten Reihe alles aufzubauen. Und selbst das macht einem dann irgendwann Probleme. Aber ich habe weiter gerne eine physische Sammlung. Ich habe auch weiter gerne eine große physische Sammlung, vor allem, weil ich es auch mag, auf die Spiele Zugriff zu haben. Mich interessiert das reine Sammlerstück nicht. Mich interessiert wirklich, dass ich die Titel dann auch tatsächlich spielen kann und darauf Zugriff habe. Und dann würde ich vielleicht, ne, das dann so nutzen, der nächste Umzug, der wird aber auch wahrscheinlich erst in so 3 Jahren oder so sein, frühestens. Vielleicht sogar ein bisschen, vielleicht ziehe ich halt wirklich erst so mit 40 oder so dann wieder um. Und das würde ich dann nutzen. Es kann sein, dass ich vorher dann vielleicht schon mal die Muße und die Zeit habe, da irgendwas neu aufzugreifen und zu katalogisieren, aber ich glaube, das würde ich dann, weil dann ist es der Zeitpunkt, okay, jetzt habe ich den Platz, jetzt kann ich das auch mal nutzen, das von Grund auf sauber aufzubauen, sauber zu einzuteilen, sauber für mich auch zu schauen, wie ich die Dinge in die Regale reinpacke, weil das habe ich auch schon bei dem ganzen Chaos hier aufgegeben und nicht mehr gemacht, wie das früher der Fall war. Dann würde ich sie wahrscheinlich auch katalogisieren. Ob ich das dann mit irgendeiner App mache oder ob ich das dann einfach selber mit einer Liste mache, irgendwie mit Google Sheets oder so, das würde ich dann gucken. Da müsste ich mir, glaube ich, die jeweiligen Apps zu dem Zeitpunkt einfach nochmal ansehen und wie viel das dann auch, ne, gerade bei denen, die gut sind, in irgendeiner Form kosten würde für die Subscription-Modelle. Das wäre so das Ding. Aber ja, interessante Frage. Und die letzte Frage von Pizza Hawaii. Was wäre dein Wunschspiel in Hinblick auf neues Genre für ein bekanntes Franchise? Zum Beispiel Resident Evil Turn-Based RPG. Oh, das ist, also ich find mehr Rhythmusspiele auf jeden Fall cool. Ein Resident Evil Rhythm Game fände ich wär eine ziemlich coole Sache. Also vor allem, wenn sie es dann auch so komplett unhinged übertrieben machen und du hast dann irgendwelche Charaktere wie Leon oder so, die im Hintergrund am Tanzen sind. Das fände ich generell nicht verkehrt. Also Rhythm Games aus diesen ganzen Spielen zu machen. Ich finde, wir brauchen auch wieder Karting Games. Das so ein Resident Evil Karting Spiel. Ich finde immer noch schade, dass wir Unkarting nie bekommen haben nach Uncharted 3. Das wäre cool gewesen. Ich finde, wir brauchen wie früher mehr Kart-Spiele, dass wir einfach irgendein Franchise nehmen und da so ein Kart-Funracer draus machen. Und dann auch aus so ernsteren Sachen. Na, auch da ein Resident Evil Kart Racing. Ein Silent Hill Kart Racer. Ich weiß, es gibt ja dieses Nightmare Kart, was ja früher Bloodborne Karting hieß, aber dann umbenannt werden musste. Also ja, gib mir mehr Rhythm Games, gib mir mehr so Action-Puzzle-Titel, gib mir mehr Karting, so Fun-Racer-Kart-Dinger, die man, glaube ich, relativ leicht aus den jeweiligen Franchises machen kann, ganz egal, was die für Mechaniken haben oder was die für Systeme haben. Ich fände es auch wild, noch so ein paar Musou-Ableger zu kriegen. Auch da gib mir ein Resident Evil Musou-Spiel und werd aber vollkommen wild da drin. Also mach das so absurd wie das erste Hyrule Warriors, wo du mit dem Enterhaken dann den Mond aus Majora's Mask irgendwo runtergezogen hast. So, das fände ich sehr cool. Mach irgendwelche Arcade-Spiele draus, gib mir ein Resident Evil Beat'em Up. Ich sag jetzt einfach die ganze Zeit Resident Evil, weil das für mich so das bekannteste, wichtigste Franchise ist. Das gilt aber auch für andere Sachen. Aber das nehme ich immer nur als Beispiel. So, gib mir da irgendwelche Arcade-Dinger, gib mir einfach so Genres, wo die Story egal sein kann. Ich glaube, deswegen funktioniert das auch mit diesen ganzen Mario-Spin-Offs. So, du brauchst keine Story für Mario Kart, du brauchst keine Story für Mario Strikers, du brauchst keine Story für Mario Basketball oder Mario Party. Who gives a shit? Du nimmst einfach diese ganzen Figuren eines Franchises und dann wirfst du die da rein. Gib mir Resident Evil gib mir Biohazard Party. So irgendein Mumpitz. Ich glaube, das wär immer ganz gut. Aber ja, so viel zu dieser Frage und damit auch den Fragen für diese Ausgabe. Und damit wären wir auch wieder am Ende einer neuen Episode angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch eine wunderschöne Woche. Und bevor ich euch entlasse und ihr in den Pausenhof strömen dürft, bevor euch der Gongschlag zum nächsten Podcast wieder reinholt, will ich den folgenden Personen einmal danken, dass sie mich auf Patreon im höchsten Tier mit 10 Euro monatlich unterstützen. Und zwar Abra Kadabra, Ant Vaka, Boris Bückling, Christian Collissi, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Divi Toll, Eddie is Ready, Farbenzwerg, Fellyboy, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Legero, Liar and Sinner, Livin La Vie Navota, Lord Zwiebel, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Phoenix 1730, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Schnauzbartmann, Tanja und The Boiling Fowl. Vielen, vielen Dank und euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich werde die Episode etwas früher vorbereiten. Das heißt, falls Dinge noch an dem Wochenende oder so passieren sollten, dann kann ich die leider nicht mehr mit reinnehmen. Aber ich möchte trotzdem, dass am Montag hier eine Ausgabe erscheint. Die Folge danach wird sich natürlich sehr ausführlich mit der Gamescom beschäftigen. Es kann sein, dass ich dann in der Episode danach eine Spezialepisode einfach machen werde, wo ich jetzt auch nicht, weil ich werde wahrscheinlich keine Zeit haben, irgendwelche alten Titel oder sowas zu spielen. Das heißt, das wird dann nur Gamescom Extravaganza oder so, wo ich dann die komplette Episode einfach nur einmal alles durchgehe, was ich in der Zeit auf der Gamescom angespielt habe und auch so ein bisschen Erfahrung davon besprechen. Ich glaube, das ist dann auch besser und dann können wir in der Episode danach darauf dann wieder mit dem regulären Content weitermachen. Ich verabschiede mich und wir hören uns. Bis dann. Macht's gut.